Ich danke euch sehr. Der Herr segne euch. Ihr könnt euch setzen. Mein Sohn war heute bei mir und er sagte, Vater, ich wünschte, dass wir uns diese Kapelle ansehen könnten, bevor wir unsere bauen. Es ist solch ein schönes Gebäude. Und er redete davon und sagte, ich habe den Prediger bis jetzt noch nicht begegnet, aber wenn er genauso eine nette Person ist wie seine Frau, ist er auch ganz bestimmt eine nette Person. So, wir freuen uns, hier zu sein. Und ich schaue aus nach der Versammlung heute Abend, dass Gott seine Segnungen auf uns ausgießen wird und uns helfen wird. Und nun, ich kam gerade herein und ich hörte Bruder Williams, glaube ich, etwas sagen davon, dass ich in Ramada bin. Und ich denke, dass alles schon bekannt gegeben worden ist in Bezug auf der Sache. Gewöhnlich sorgen Sie dafür, bevor ich reinkomme. Und nun ganz bestimmt schauen wir aus nach einer gewaltigen Zeit dort in Konferenz. Und meine Aufgabe hier ist einfach rumzugehen und die Brüder zu begegnen und Gemeinschaft unter den Menschen zu haben und zu beten, dass Gott uns so eine richtige Anregung geben wird, dass wir dann von hier direkt nach Ramada gehen können in eine große Versammlung. Und so, wir versuchen, wenn möglich, alle Gemeinden zu besuchen bis zu der Zeit. Und wir haben einfach eine gewaltige Zeit. Ganz bestimmt haben wir eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft unter den Brüdern. Und ungewöhnlich, also jedermann weiß, dass an mir nicht viel Predigen dran ist. Ich bin irgendwie ein Ersatzreifer. Mein Dienst ist Beten für die Kranken. Und ich, also wir hatten solche volle Abende und Dingen, bis dass wir kaum genug Platz hatten, das zu tun. Und nun, wir werden versuchen, wenn wir in diese Gebäude kommen, wo wir können, da drinnen Gebetskarte rauszugeben und die Menschen dann heranbringen, um für sie zu beten. Aber wenn man jedes Mal nur einen Abend Versammlung hat und was du dann nicht schaffst, das bringen sie direkt irgendwo anders hin, am nächsten Abend und zu irgendeinem anderen Abend dann wieder weiterhin. So auf diese Weise, da muss ich eben nur wenig rede, jeden Abend zu den Menschen, so gut wie ich nur kann, zur Ehre und Herrlichkeit Jesu Christi, dem, den wir alle lieben und glauben und womit wir Gemeinschaft zusammen haben. Ich denke, ihr habt auch diesen Unfall gehört an der Ecke, gerade vor ein paar Augenblicken. Nun, ich weiß nicht, ob der Mann getötet wurde oder überhaupt, wer es war. Also wir fuhren dran vorbei und wir hielten nur an und sprachen ein Wort des Gebets von ein paar Augenblicken. Ungefähr zwei Blöcke hiervon entfernt, da wurde jemand von der Seite angefahren und ganz in die Straße hineingeschoben. Und eine große Person lag zugedeckt da draußen und die Polizei war dort, aber ich denke nicht, dass der Krankenwagen schon da war. Sie müssen also, wenn er nicht getötet wurde, oder nun ganz bestimmt war das schon so. Also wurde angefahren an dieser Seite und dann ganz durch die Tür hin durch zur anderen Seite geschlagen oder geschoben. Und so, es muss wohl ein furchtbarer Zusammenstoß gewesen sein. Wisst ihr, es ist gerade, wir müssen Gott zu jeder Minute dienen. Wir wissen nämlich nicht, zu welcher Zeit, diese Dinge geschehen könnten. Vielleicht denken wir so bei uns selber, dass es uns nicht passieren wird. Aber ihr wisst, es kann doch sein. So, ihr wisst das. So, ich glaube, Jesus war es, der sagte, seid bereit, denn wir wissen nicht, zu welcher Minute oder Stunde wir abberufen werden können. Und dann werden wir zu einem Ort gehen, wo es keine Unfälle mehr geben wird und keine Sorgen. Oh, wir sind so froh, dass es solch einen Ort gibt in der Verheißung. Ihr wisst, überhaupt die Gedanken heute Abend, also wenn wir doch sehen, dass wir Sehnsucht haben nach solch einem Ort, das zeigt schon, dass es solch einen Ort gibt, seht ihr? Und ihr wisst, es alles Negative, alle Schatten, also, da muss dann etwas sein, was diesen Schatten wirft. Ein Schatten ist eine Widerspiegelung. So, wenn es Leben gibt wie dieses, beweist es, dass es ein Schatten ist, dann gibt es auch wirkliches Leben irgendwo, wo dieses Reflexion von ist. Seht ihr? Habt ihr schon mal einen Baum beachtet, wie schön ein Baum ist? Und wisst ihr, was es ist? Es ist das negative Bild von einem Schatten von dem Baum des Lebens im Himmel. Und nun, ihr wisst, als Gott zu der Erde kam, als er brütete über die Erde am Anfang, und vielleicht das erste Ding, was hervorkam, war eine Kaulquappe, so wie die Wissenschaftler das versuchen zu sagen. Und das nächste mag vielleicht etwas, ich glaube in eine wahre christliche Entwicklungslehre. Aber ich glaube nicht, dass es alles von einer Zelle gekommen ist. Ich glaube es gerade, also Gott machte eine Kaulquappe. Und dann machte er einen Fisch. Und dann machte er etwas anderes. Und gerade, ich glaube, in einer aufsteigenden Linie, aber nicht von der gleichen Zelle. Aber jedes Mal ein anderes Geschöpf. Und dann, als er weiterging, dann kam er zu einer höheren Art und dann nach einer Zeit reflektierte sie den, der dieses Brüten tat. Und das war Gott. Und nun, um zu beweisen, dass es richtig ist, als Gott Fleisch wurde, war es Jesus Christus ein Menschen. Seht ihr? So, nicht ein Engel, ein Menschen. So, das zeigt, dass es ihn reflektiert. Und oh, diese alte Bibel ist voll mit guten alten Goldklümpchen. Und ich denke, also ich liebe es mal reinzuschauen, ihr nicht? Und einfach dort drin zu gehen und den Staub davon wegzuschütteln und dann mal die Sache anzuschauen und zu sehen, was es nun alles war. Wie die Juwelen. Ihr Mensch ja wisst hier in Arizona, dass diese großen Juwelen kommen von dem Staub der Erde. Da kommen sie her. Und Gottes Juwelen werden auch hervorgebracht von dem Staub. Und er, also wir sind so glücklich, dass er uns das Vorrecht gegeben hat, durch seine Raffinerie, durch seine Veredelungsanstalt zu gehen, dass alle Schlacken herausgenommen werden. Wisst ihr, wie sie das immer taten? Nun, ihr Leute natürlich in Arizona, ihr wisst das. Bevor sie es geschmolzen haben, also wie sie damals das Gold verfeinerten, man hat uns erzählt, dass sie dann das Gold nahmen und es schlugen. Die alten Indianer haben das immer getan, haben es geschlagen und haben es immer wieder umgedreht und es geschlagen und geschlagen, bis dass sie allen Schlacken herausgeschlagen hatten. Und nun, wie wussten sie, dass alles heraus war, all dieses Pyrit und all dieses Zeug, was da drinnen war? Wie wussten sie es? Als der Schläger seine eigene Reflexion da drin sah, als er sich selber sehen konnte, dann wusste er, dass es sauber klar geworden war, wenn er sein eigenes Spiegelbild drin sehen konnte. Und ihr wisst, ich denke, dass Gott das auch tun will mit seiner Gemeinde. Auf der Weise. Einfach die ganze Welt herausschlagen, bis dass das Spiegelbild von Jesus Christus in einem jeden von uns lebt und wir sein Leben reflektieren. Und dann sind wir fertig für sein, also dann reflektiert er sich selber durch uns in der Zeit, wenn wir jede Last der Sünde zur Seite legen, die uns so leicht umstrickt, dass wir mit Ausharren den Lauf laufen möge, der vor uns liegt. Und aufschauen auf unser Beispiel, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Oh, ich bin so glücklich deswegen. Und nun gewöhnlich, ich sage das schon jeden Abend, ich sagte zu Bruder Carl Williams, ich sagte, Bruder Carl, diese Menschen, also möchte mich ganz bestimmt nicht wieder hören, da aus den Bergen und Tälern, weil ich sie 2 oder 3 Stunden am Abend festhalte. Er sagte, nun, komm nur. So, ich schätze euer Geduld, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Und nun, jeden Abend, ich redete vorher zu meiner Frau, sie ist in Tucson jetzt, und ich sagte, wie ist bei euch das Wetter? Sie sagte, nun, es wird schon wärmer. Und sie sagte, hältst du dich eigentlich an deine Zeit? Ich sagte, oh, ganz genau, bis 10 oder 11 Uhr jeden Abend. Ich hatte nämlich zu ihr gesagt, dass ich jetzt hingehe, um ein bisschen zur Ruhe. Und dann fahre ich raus nach Arizona und diesmal nur für eine kleine Versammlung. Und dann werde ich zu dieser Gemeinde gehen und diese Brüder. Und ich werde da die Leute nicht bestrafen. Ich werde da nur hingehen und ich werde die anderen singen lassen und jubilieren lassen. Und ich selber werde mich einschränken. Also ich werde meine Notizen einkürzen auf 15 oder 20 Minuten. Dann Amen sagen und nach Hause gehen. Sie sagte, ja, hältst du dich an deine Zeit? Ich sagte, jawohl, Schatz. Also ich bin beim ganz normalen Zeitplan, also ungefähr 3 Stunden. Also wirklich feine Leute, haben eine ganze Menge Geduld. Gut, nun lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen, während wir uns ihn nähern. Ich bin ganz gewiss, dass in solch eine feine Zuhörerschar von Menschen wie diese, die glauben, und ganz besonders, ich sehe da 2 Bahren liegen hier, die Menschen darauf sind krank und in Not, und ich weiß, dass sie ganz besondere Bitten haben. Ohne Zweifel aber sind es noch viele andere, die diese Bitten haben. Wenn das so ist, dann hebet eure Hände und lasst es einfach jetzt dieses Wissen, indem ihr eure Hand hebt. Und nun im Gebet werde ich rübergehen und beten für diese Menschen auf diesen Bahren. Nämlich während wir hier sind, wollen wir doch auch sicher sein, dass wir es auch bekommen. Und so dann und wann findet etwas statt. Sie waren gläubig genug, um hier reingebracht zu werden. Und nun möchte ich, dass ihr alle mit mir betet. Unser himmlischer Vater, wir legen jetzt jede andere Gedanke zur Seite. Wir reinigen unsere Gedankenwelt. Und wir kommen jetzt hinein in deine Gegenwart für die Reinigung unserer Seele. Und wir bringen vor uns das Blut von dem Herrn Jesus. Und wir bekennen, dass wir nicht würdig sind, irgendeine Segnung, die du uns geben möchtest. Und dass nur weil du gestorben bist, auf dass wir erlangen möchten diese Segnungen. Und du hast uns sogar gesagt, dass wir kühn vor deinem Thron kommen sollten und dass wir Zutritt haben zu diesen Segnungen durch die Gnade von unserem Herrn Jesus, der zu der Erde kam, Emmanuel. Nahm die Stelle ein von dem Sünder. Und er wurde uns, auf dass wir ihn werden. Oh, welch ein Wechsel, Austausch, Herr, ein sündiges, höllegebundenes Leben, was wir hatten, und dann zu wissen, dass der eine kam und das Leben auf sich nahm und uns reinigte von unserer Sünde durch das vergossene Blut von seinem eigenen Leben, es ist mehr als unsere Herzen sogar bedenken könnte, Herr. Und dann, außerdem, hat er einen Weg gemacht, um unsere Ungerechtigkeiten wegzunehmen und uns zu heilen durch sein Striemen. Wir sind so dankbar, dass er uns verheißen hat, dass er uns wohlbehalten halten würde, während wir ihm dienen. Und nun heute Abend, Vater, da gibt es viele Bitten, also sind Hände gehoben worden. Und wir wissen, dass du an jede von denen ansehen wirst. Und du weißt nämlich, was unter dieser Hand in dem Herzen ist. Und ich bitte, Herr, dass du das Wort heute Abend, während wir es lesen, gedenken wirst. Und während wir über diesem Wort meditieren, auf eine Lektion, wie eine Sonntagsschulunterricht. Und dass, wenn wir von hier gehen heute Abend, und dass wir dieses in unsere Herzen haben, dass wir das Gefühl haben, dass wir näher zu dir gekommen sind, wenn wir rausgehen, als dass wir waren, als wir reinkamen. Und das ist auch, warum wir hier sind, dass es einfach eine Erweckung geben möchte rum in diesem Lande. Nun, wir wissen nicht gerade, wann es anfangen mag, aber mit Erwartung schaue danach aus, Herr, und wir wenden jede menschliche Anstrengung an, wovon wir nur wissen, um eine Erweckung zu bringen, die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen bringt zu der rettenden Erkenntnis von Christus. Wir möchten dir danken für diese Gemeinde und für ihre feine Prediger und seine Familie und für alle Diakonen und Vorstand und für alle, die diese Gemeinde darstellen. Wir danken dir für die, die tapfer, so tapfer sind, um es zu unterstützen. Und Herr, wir beten die Segnungen Gottes, wir beten, dass die Segnungen Gottes auf sie ruhen mögen. segne jede Anstrengung. Möge diese Gemeinde eine Station sein, Herr, wo das ganze Tal herkommen kann und Ruhe finden kann. Gewähre es, Vater, möge die Gebeten von dem Prediger beantwortet werden für die Kranke. Möge seine Gebete beantwortet werden für die Rettung, für alle, die in diese Evangeliumsreihe kommen oder sind. Möge deine Segnungen auf ihm sein und möge es der Gemeinde nie mangeln an geistliche Gabe. Möge es ein Ort sein, ein Beispielgemeinde für die Gemeinschaft. Gewähre es, Herr. Und nun, Vater, hier liegen heute Abend auf diesen Bahnen solche, die nicht sitzen können und sich erfreuen können in der Versammlung, die dieses Vorrecht nicht haben. Und sie sind hier reingetragen worden auf irgendeine Weise heute Abend. Oh, Gott sei gnädig. Ich muss daran denken, was wohl, wenn es meine Frau oder mein Bruder oder irgendeiner von meinen Verwandten wäre, den ich sehr gut kennen würde. Aber sie sind es von irgendjemand. Und ich bete, Vater, dass die Gnade Gottes mit seiner Kraft herunterreichen wird in göttliche Befreiung für sie heute Abend. Und sie befreien wird von diesen Bahnen. Möge sie nicht länger in diesen, auf diesen Bahnen sind, als die Versammlung ist heute Abend. Möge es so sein, dass wenn sie weggehen, dass sie die Bahnen zurücklassen. Oh, möge die Kraft, die Jesus von dem Toten auferweckt hat, ihre Körper lebendig machen, zu einer neuen Gesundheit und wieder zur Kraft. Gewähre es, unser Vater, und nun wir wissen, dass du das verheißen hast zu tun. Deshalb, es steht geschrieben in der Schrift, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Und wenn sie ihre Hände legen auf den Kranken, werden sie gesund werden. Und nun, Vater, es mag sein, dass sie niemand in ihrem Bereich haben, während andere schon zu einem anderen hingehen können. So werde ich jetzt runtergehen im Gedenken an diesem deinem Gebot und Gott, ich erwarte jetzt einen Brief von denen über das, was geschehen ist, denn ich gehe im Namen Jesu Christi. Und dann geht Bruder Branham geht runter und betet für die, die auf den Bahre singt, während die Versammlung singt, glaube nur viermal, und dann kehrt er zurück und singt selber, Herr, ich glaube, o Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Seht ihr das? Beide Damen hatten gewachsen. Eine hatte Krebs. Und ach, vielleicht könnte ich hier mal ganz schnell ein Zeugnis geben, wenn ich dafür auch mein Predigt einzukürzen habe. Gerade bevor ich von zu Hause wegging, also der letzte Fall, den ich hatte, bevor ich von zu Hause wegging, es war wirklich ein außergewöhnlicher Fall. Da war eine Dame und sie hieß Dea. Und sie war, nun, ich habe ihr Namen vergessen, aber es war Dr. Dea von Louisville, ein James. Also Dr. James Dea, Spezialist für Gewächsen und so weiter in Louisville. Und seine Tochter spielte das Klavier in der Gemeinde von der offenen Tür, wo Dr. Goebbels Prediger ist. Und auch eine ganz große alte jüdische Mammutsynagoge. Und der Mann selber gehörte zu der Gemeinde Christi, also der Denominationsgemeinde Christi. Und wurde bekehrt zu dem Glauben am vollen Evangelium, ein wirklich feiner Mensch. Und sie spielte in meiner Versammlung, als ich da war in Louisville, im Memorial Auditorium. Und sie war einfach erstaunt über das, was stattfand, und versuchte auch ihr Vater davon zu sagen. Er aber sagte, es ist nur Psychologie. Also diese Menschen sind genauso krank, wie sie immer waren. So, er wollte es nicht glauben. Zum Schluss kam sie so weg von der Gemeinde. Sie heiratete einen Jungen vom Baptistenseminar und er kam auch zum Schluss weg von seinem Glauben. Er war ausgebildet worden als Prediger, eben so wie die Baptisten das tun. Und so zum Schluss kam er davon weg und er wollte nicht mehr predigen. Und so zog sie um zu seinen Leuten in Rockford, Illinois. Und dann fing Jean an, ein Frauenleiden zu haben. Sie ging zu ihrem Vater für eine Untersuchung. also kam zurück nach Louisville zur Untersuchung. Und als sie untersucht wurde, da fanden sie das heraus, was man nennt ein Schokoladetumor in den weiblichen Drüsen. Und nun beim Entfernen davon hat ihr Vater, also eine große Operation, wo etwas davon verschüttet, von diesem Tumor in ihr. Und zum Schluss, also dann haben sie ihr noch Tiefenbestrahlung gegeben, Therapie. Und so dann, als sie dann nach Hause kam, dann hatte sie immer noch weiter dieses Leiden. Und ungefähr ein Jahr später brachte man sie für eine andere Untersuchung. Und da hatte sie eine Totaloperation. Und ihr Vater mit Dr. Jones, beide die wichtigsten Ärzte vom Süden, haben sie operiert. Aber da war es schon zu weit. Der Krebs war schon ganz in der Wirbelsäule, so sie haben sie dort eine Zeit lang gelassen und versuchte es nochmal mit Bestrahlung. Aber sie sahen, dass es nicht Gutes wirkte. Und so nahmen sie sie wieder zurück zum Krankenhaus, weil sie konnte ihr einfach keine Abführmittel mehr geben, um ihren Darm in Bewegung zu bringen. So versuchte sie nochmal einen Einlauf zu machen und da dieses Wasser konnte sie auch nicht in den Darm hineinkriegen. Und so, ihr Mann aber gehörte zu einer von meinen Kritikern. Und nun kam doch der Tag, dass er herkam und ein Buch nahm und anfing zu lesen. Und mein Sohn hier, und Bruder Soffmann ist einer von dem Vorstand, also er ist hier auch irgendwo, also er hat danach dann einfach förmlich auf den Stufen von der Kapelle gelegen, einige Tage lang, bis, also ich war nämlich in der Versammlung, kam zurück und da ging ich hin, um sie zu besuchen. Und er sagte mir dann, nun, sie weiß nicht, dass sie Krebs hat. Und er sagte, geh nur hin und rede zu ihr und bete mit ihr. Und so, als ich dann hinging, um sie zu besuchen, sagte sie, Bruder Brennan, mein Mann wird auch göttliche Heilung annehmen. Und sagte, also, weil ich konnte ihn einfach nicht dazu bringen, dass er die Bücher mal anschaut. Und nun liest er mir Seite nach Seite vor jeden Tag. Und ich sagte, ich habe es verstanden, Jean. Und ich sagte, nun Jean, lasst uns mal reden und sehen, was der Herr dazu sagen wird. Niemand war im Zimmer, also die Krankenschwester war auch weggegangen. Und so, wir redeten eine Zeit und nach einer Zeit, da kam eine Vision. Nun, sie ist ungefähr 40 Jahre alt, noch nicht grau, aber da war sie viel älter und grau. Ich sagte, Jean, jetzt, also, du bist in den Versammlungen gewesen. Jawohl, Bruder Brennan. Ich sagte, sie habe das für dich verborgen gehalten und mir auch gesagt, ich sollte es nicht sagen, aber du hast Krebs. Und ich sagte, dein Vater oder dein Mann sagte, ich sollte dir nichts davon sagen. Aber du hast Krebs, Jean. Und nun möchte ich dir sagen, weil du in der Versammlung gewesen bist, eine Vision ist nie daneben. Und nun, ich sage dir, Jean, es ist so, spricht der Herr. Siehst du? Und nun, du willst natürlich deine Sache sicher sein, aber das ist der Herr. Das ist nicht ein Eindruck, seht ihr? Und dann sagte ich, du wirst leben. Sie sagte, Bruder Brennan, ich bin misstrauisch in der Sache geworden. Und sie sagte, ich bin groß geworden in einem Heim, wo mein Vater Arzt ist. Und so, ich bin misstrauisch. Und sagte, ich habe das schon immer gedacht, dass das es war. Aber wir haben dann gebetet. Und dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, da wollte sie sie herannehmen für eine Darmverlegung. Und das ist, wisst ihr, dann trennen sie den Darm durch und tun einen Sack, einen Beutel an der Seite und dann der Patient, also das ist dann, bis dass sie sterben, dann der Krebs tötet sie dann zum Schluss und müssen diesen Beutel dann jedes Mal entleeren. Und sie hatte sie gerade fertig, sie hatte alles vorbereitet und bereit für den Operationsstich und da hatte sie ein ganz komisches Gefühl. Sie rief um eine Krankenschwester, dass sie kommen sollte, um sie zu helfen zum Badezimmer. Und als sie das tat, dann hatte sie einen ganz normalen Stuhlgang. Und ihr Mann konnte es kaum fassen. Und am nächsten Tag, also da brauchte sie sie nicht mehr anzunehmen. Am nächsten Tag ganz normal nach dem Frühstück wieder einen Stuhlgang. So, also ihr Arzt rief mich an und zwischen Weinen und Schluchzen sagte, er kann's nicht verstehen. Wir können sogar keine Spur mehr, kein Symptom von dem allen finden. Es ist alles weg. Und nun, meine teure Schwestern, ich habe wirklich keinen Grund, um hier zu stehen als Knecht Christi und etwas Falsches zu sagen, weil da werde ich dann gerichtet werden an dem Tag und hinweggetan werden als ein Heuchler. Und nun, mit dem Wort Gottes geöffnet, ich habe nicht ernster für Jean gebetet, als ich es jetzt für euch getan habe. Seht ihr? Also wir haben die Sache jetzt richtig festgemacht. In dem Wissen, dass das Gebet des Glaubens gebetet worden ist. Und damit ist die Sache erledigt. Gottes Wort hat es so gesagt, seht ihr, das Gebet des Glaubens wird die Kranke heilen. Und nun der gleiche Gott, der die Tochter von Dr. Dyer geheilt hat, Jean heißt sie, ich weiß nicht, wie sie nun weiter heißt, aber dieser Mann hat ganz bestimmt das volle Evangelium umarmt. Also bei der letzten Predigt in der Kapelle, da saß er dort und nahm alles auf und hat Abendmahl mit uns gefeiert und alles Mögliche. Also ein baptistischer Gelehrter, der zum Herrn gekommen ist für die Taufe des Heiligen Geistes. Nun, das zeigt, dass Gott Gott bleibt. Und der Arzt, ihr Vater, ein lieber Mensch, aber er hatte eben noch nie so etwas geschehen sehen. Nun, Gott hat eine Zeit für alle diese Dinge. Und vom gläubigen Standpunkt aus gesehen, ihr seid beide gläubig, so dann und wann geschehen diese Dinge zum Guten, wisst ihr, die Bibel sagt das, sie wirken zum Guten. Und bedenke, erinnert ihr euch, Hiob in all seine Versuchungen? Nun, das war nicht Gott, der Hiob strafte, aber es war Gott, der seinen Knecht bewirkte. Und so, es wirkt alles zum Guten, seht ihr. Und dann das Buch Hiob, das wurde geschrieben für alle Generationen als Zeugnis. Und nun, Gott wirkt das alles zum Guten. Und bedenke, ich habe jetzt von ganzem Herzen gebetet, das Gebet des Glaubens. Ihr glaubt es jetzt. Und das wird es sein. Das ist dann der Fall. Und ihr sollt jetzt Ausschau halten nach dem Ergebnis. Und nun lasst uns direkt gehen zu der Botschaft. Viele stehen. Und eine kleine Botschaft für diesen Abend. Und dann bedenke jetzt, also dort in Ramada, da werden einige feine Redner sein in Ramada-Konferenz diesmal, bei den Geschäftsleuten in Ramada, so sei dir sicher, dass du versuchst, auch diese Versammlung zu besuchen. Bruder Oral Roberts wird da sein an dem Abend fürs Bankett. Und nun, ich bin auch ein bisschen ein Teil von Tucson. Und ich werde auch hingehen, um Tucson zu stützen. So, wir werden dort unten hingehen, auch am nächsten Montagabend. So, wenn es vielleicht so ist, dass du dort in der Nähe bist, dann komm dort auch hin. Und ihr werdet haben, also, und dann, vielleicht könnt ihr es mal eine Weile mit mir aushalten, weil ich bin derjenige, der da sprechen wird. So. Dann komm dahin, wenn du kannst, am nächsten Dienstag, am nächsten Montagabend im Ramada Hotel, im Ramada Inn in Tucson. Und natürlich, wir wissen alle, dass Phoenix einfach zu den Außerbezirken von Tucson gehört. Wir wissen das alles. So, komm her und dann könnt ihr mal sehen, wie die Leute in den Bergen leben. Und nun, lasst uns jetzt unsere Bibel aufschlagen in Zachariah 14, 6. und 7. Kapitel, er meint wohl Vers. Und da möchte ich lesen, also ich möchte auf diesen Text aufbauen. Da heißt es, und es wird geschehen an jenem Tage, da wird kein Licht sein. Die Gestirne werden sich verfinstern und es wird ein einziger Tag sein. Er ist Jehova bekannt, nicht Tag und nicht Nacht. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Nun, ich möchte hier rausholen, also der Abendbotschafter, also mein Text, der Abendbotschafter. Natürlich können wir Botschafter haben während des Tages. Und da sind auch Botschafter gewesen an diesem Tag, durch diesen Tag. Und da hat er von gesprochen. Aber es kommt eine Abendbotschaft. Und wir möchten das nun mal heute Abend anschauen. Irgendwie in der Art von einer Sonntagsschule davon reden. Nun, wir alle wissen, wovon Zacharja hier spricht. Weil er sagte, es wird ein Tag kommen und der Herr wird diesen Tag betrachten, noch als Tag, noch als Nacht. Aber um die Abendzeit wird es Licht sein. Und nun, wenn wir wissen, dass es noch Tag, noch Nacht war, dann muss es irgendwie ein trüben Tag gewesen sein. Irgendwie ein nebeligen Tag. Und wir alle wissen auch, dass die Zivilisation gereist ist vom Osten nach dem Westen. Die älteste Zivilisation, die wir haben, ist China. Und die Zivilisation ist gereist vom Osten nach dem Westen, weil sie fort die Sonne. Und nun sind wir ganz im Westen, an der Westküste angelangt. Und wenn wir jetzt weitergehen würden, würden wir wieder im Osten sein, seht ihr? So, wir sind am Ende des Weges. Wir glauben als Gemeinde, dass das Evangelium im Begriff ist, vollständig zu werden. Wir glauben, dass die große Botschafter durch die Zeitalter in diese letzten Tage, in diese letzten hunderten Jahren, haben für diese Dinge gekämpft. Die Rechtfertigung durch den Glaube, Luther. Heiligung durch Wesley. Taufe des Heiligen Geistes durch die Pfingstler. Und wir glauben, dass diese Elemente alle zusammen stellen den vollständigen Körper dar. Also wie es im Natürlichen ist und auch so im Geistlichen. Wenn ein Kind normal geboren wird, was ist das Erste? Das Erste, was es bricht, ist Wasser. Das Nächste ist Blut und das Nächste ist dann das Leben. In 1. Johannes 5, Vers 7 dann heißt es, es gibt drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort, und der Heiligen Geist. Und diese drei sind eins. Sie sind eins. Du kannst nicht den Vater haben, ohne den Sohn zu haben. Und du kannst den Sohn nicht haben, ohne den Heiligen Geist zu haben. Seht ihr? Sie sind eins. Aber es gibt drei, die Zeugnis ablegen in der Erde. Das Wasser, das Blut und den Geist. Und sie stimmen miteinander überein. Sie sind nicht eins, aber stimmen miteinander überein. Seht ihr? Und nun, du kannst gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein. Du kannst geheiligt sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Seht ihr? Der Heilige Geist ist die inwohnende Gegenwart der Kraft Christi im Geist. Und nun, wir sehen, dass es natürlich ein Typus ist von dem Geistlichen. So, die Gemeinde ist jetzt in ihre vollständiges Erwachsensein. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Wir sind gerade durch die sieben Gemeindezeitalter hindurchgekommen zu Hause und haben das alles so wunderbar dargestellt in Typen. Und überhaupt, hat irgendjemand je diese Tonbänder gehört von den Gemeindezeitaltern? Also beim letzten Mal, bei der letzten Versammlung, da hatte ich diese Zeitalter gezeichnet, da, auf dem schwarzen Tafel. Und der himmlische Vater weiß, dass das die Wahrheit ist, als ich es vollständig gemacht hatte, so gut wie ich nur konnte, unter der Inspiration, die Gott mir dann gab, da der Engel des Herrn, den ihr da seht, auf dem Bild dort, also vielen haben dieses Bild gesehen, ist nicht so, mit dem Licht, also es kam herab in dem Raum vor ungefähr 300 oder 400 Menschen, ging herüber zu der Wand, also so wie das Licht da, und zeichnete dann selber die Gemeindezeitalter. Und wir alle standen dort und beobachteten, wie es zeichnete, das erste Gemeindezeitalter, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste und das siebente. Und nun, es gibt hier Leute, die Zeuge davon waren. Hebet eure Hände, wenn das so ist. Die Bibel sagt nämlich durch den Mund von zwei oder drei Zeugen und so weiter. Und jedermann saß da und schrie und alles Mögliche. Und ich sagte, da, nun, ihr wolltet ja es sehen. Jedermann kann es jetzt sehen. Es war 11 Uhr am Tage. Und stand da direkt an der Wand, bei der Wand und zeichnete die Gemeindezeitalter mit genauso viel Geist und dann auch so viel Dunkelheit, um zu zeigen, dass der Geist ausgelöscht wurde und ging dann durch das dunkle Zeitalter und kam dann direkt wieder weiter, also genauso wie ich es gezeichnet hatte. Und wir haben Bilder davon und alles gezeichnet, es hängt jetzt an der Wand und da ist es ganz genau. So, es muss dem Geiste des Herrn so zufriedengestellt haben, dass es alles vollständig war, weil er kam her und bestätigte, dass es richtig war. Nun, wir leben im laodizianischen Gemeindezeitalter, das reiche Zeitalter, das denkt, dass sie nichts brauchen und wissen nicht, dass sie nackt sind, elendig, blind, wissen es nicht, seht ihr. Und nun, dies alles ist ein Type. Und nun, die gleiche Sonne, die scheint, die aufgeht im Osten, ist die gleiche Sonne, die untergeht im Westen. Nun, lasset uns einen Augenblick jetzt anhalten, um dieser Botschaft ein Fundament zu geben. Wir wissen, dass die Sonne vom Sonnensystem, und nun im Englischen ist Sonne und Sohn klingt genau gleich, und dann sagt er, aber der Sohn Gottes kam herab, in der Glanz Gottes und im Lichte Gottes im Osten. Und wir hatten jetzt 2000 Jahre, die der Herr betrachtet. Er sagte, es ist eine Zeit und ist noch Tag, noch Nacht, aber einfach irgendwie ein trüber Tag und in der Abendzeit, da wird es Licht sein. Nun, wenn du beachten möchtest, der Heilige Geist fiel auf den Leute erst im Osten. Und dann hatten wir eine Zeit von zur Kirche gehen. Und da wurde kleinen Ende, also kleine Stücke, wurde schon zu sich genommen, aufgenommen. Und es hat einen kleinen Kampf gegeben, da wurde vor gekämpft. Aber dann in der Abendzeit, im westlichen Teil der Welt, da wird es Licht sein. Und wir sind jetzt in jener Zeit. Die Zivilisation, ich möchte sagen, hat wie einen großen Sprung gemacht, vom Osten, nahm unterwegs während der Zeit alle Sünde mit und ist jetzt an der Westküste angelangt, wie ein Schallmauer ist sie da abgefallen und runtergefallen, dagegen angefallen und runter. Und der verdorbenste Ort, den ich kenne, ist an der Westküste. Alles, was du dir nur bedenken kannst, das habe die. Sünde, Verdorbenheit, Ehescheidung, Heirate, Hollywood, das Loch der Hölle. Das ist genau richtig. Ich glaube in echte biblische Heiligkeit. Und ich glaube nicht in diese Verdorbenheit und dieses verfaulte Zeug, was sie auf ein Beispiel vor den Leuten hingestellt haben, was man Hollywood nennt. Ich bin immer dagegen gewesen. Und ich denke, dass ein Mann, wenn er den Geist Gottes hat in ihm, dann wird er auch dagegen sein. Weil der Geist Gottes würde Zeugnis ablegen, dass das verkehrt ist an ihm. Und nun, ich denke, das ist einer von den, also wir gingen immer nach Paris, um unsere Nacktmoden zu holen, um unsere Frauen ausziehen zu können. Und nun kommt Paris zu uns, um unsere zu holen. Seht ihr, Hollywood führt die Welt. Und die Nacktmoden, die wir heute haben, sind weit über dem von Frankreich hinaus. Denkt nur darüber nach. Diese betrunkene, krawallmachende, unmoralische Art dort. Und doch, Hollywood übertrifft das all zusammen. Und dann unser ganzes Fernsehen. Alles, was sie haben da drauf, ist nicht zensiert. Einfach schmutzige Witzen und verfaulte Verdorbenheit und sie warten in alles Mögliche hinein. Und die Menschen, der Teufel, also wir ließen unsere Kinder nicht gehen in den ersten Pfingsttagen zu diesen Filmen. Aber jetzt schlüpfte der Teufel herüber, direkt ins Haus hinein über uns oder auf uns. Seht ihr? So, er brachte jetzt diese Filme direkt rein. Und nun, es ist solch eine schreckliche Sache, daran zu denken, dass die Welt in solch eine Verdorbenheit reingekommen ist. Weil durch all dieses Gesindel, seht ihr, ist es einfach in diese Richtung getrieben. Und es kam mit der Zivilisation. Aber fortwährend, Nun, ich werde in einem von diesen Tagen davon predigen, so der Herr will, in ein paar Tagen vom das Abzählen, Countdown. Das ist, wenn eine Rakete in der Luft geht, dann zählen sie 10, 9, 8, 7 bis 0, und dann geht die Rakete hoch. Und wisst ihr, sagt Bruder Brennan weiter, ich weiß, ihr habt auch eine Raumfahrt vor. Und so, wir werden sehen, da, was da stattfindet. Gott ist nämlich imstande, etwas mit seiner Gemeinde zu tun. Fortwährend, seht ihr, während diese Dinge im Gange sind. Und nun, wir sind in der Endzeit, dank sei Gott. Also jedes Zeitalter hat seine Botschaft und seine Botschafter. Gott hat immer Acht drauf gegeben. Jedes Mal. Sogar in den Gemeindezeitaltern, da finden wir heraus, dass jeder hatte einen Botschafter. Und jeder hat gelebt in seinem Zeitalter. Und dann kam ein anderer rein und der andere ging raus. Und da kam ein anderer rein und so weiter bis zum siebten Zeitalter. Jedes Mal ein Stern. Jedes Mal ein Engel zu der Gemeinde, jedes Mal ein Botschafter. Und dann finden wir raus, dass beim letzten Gemeindezeitalter in Offenbarung 10, da sollte eine Posaune tönen. Und da waren sieben Stimmen, die sich äußerten. Sie wurden nicht erlaubt zu schreiben, aber es war versiegelt an der Rückseite des Buches, also die sieben Siegel waren an der Rückseite des Buches. Nachdem das Buch geschrieben war, dann ist versiegelt an der Rückseite dort mit sieben Siegel. Nun, niemand weiß, was sie sind, aber es heißt, in den Tagen von dem siebten Engel, wenn er seine Botschaft heraustönen lässt, dann, das ist also eine irdische Engel jetzt. Weil dieser Engel kam herab vom Himmel, aber dieser war auf die Erde. Engel ist ein Botschafter zu dem Zeitalter. Und dann, wir haben beachtet, dass er hatte, also hatte einen Regenbogen über seinen Kopf, und hob seine Hand und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass die Zeit nicht mehr sein wird, wenn diese sieben Stimmen sich äußern, diese sieben Donner ihre Stimme äußern. Und er sagte aber denen, sagt er, schreibt nicht, aber versiegel es. Und wir haben herausgefunden, dass das an der Rückseite des Buches war. Aber wenn der siebte Engel sein Botschaft vollendet hat, sein Weissagen von seinem Tag, dann sollte das Geheimnis Gottes zu Ende sein. Jedermann weiß, dass das die Bibel sagt. Das Geheimnis Gottes, was Gott ist, wer Gott ist und alles, was zu tun hat, in die Taufe hinein und solche Dinge, das alles sollte dann an dem Tag erledigt sein oder festgelegt sein, zu Ende vollendet sein. Jeder Botschafter hat seine Botschaft gehabt. Und die Botschaft und der Botschafter, nämlich des Zeitalters. Und es ist wohl das Beachtenswertendste, dass jede Botschafter, nun wir haben gefunden in den Zeitaltern, und heute Abend werden wir auch ins Alte Testament hineingehen und da das Gleiche finden, dass Gott sendet der Botschafter von dem Zeitalter am Ende von der Zeit. Immer am Ende, niemals am Anfang, am Ende. Nun, als Luthers Zeitalter zu Ende ging, dann kam Wesleys herein. Und als Wesleys Heiligung zu Ende ging, dann ein Pfingstzeitalter kam herein. Seht ihr? Es ist immer der Botschafter, der die neue Botschaft öffnet am Ende von dem Alten. Es ist in jedem Zeitalter auf diese Weise getan worden. Und wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Also, dieses wiederholt sich jedes Mal in der Bibel. Wir finden das in den Heiligen Schriften überall. Dass gerade am Ende von dem alten Zeitalter und das Neue kam dann herein und das wurde dann beendet oder Neues kam herein und Gott sendet dann eine Botschafter. Und immer, zu jeder Zeit, also wenn ein Botschafter kommt, dann ruft er immer zurück zum Wort. Auch das ist niemals anders. Bedenke, dieses ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Da kann nichts hinzugefügt werden oder von weggenommen werden. Es ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Und die einzige Weise, worauf wir sicher sein können, wenn irgendetwas unter uns aufsteht, also wenn es in Widerspruch ist mit dieser Offenbarung, ist es falsch. Seht ihr, es heißt zurück zum Worte, es ist immer ein Zurückrufen. Und in jedem Fall, in der Schrift, in jedem Fall gebraucht Gott ein Prophet, um das Zeitalter zurückzurufen. Immer. Er macht, nein, nicht einmal ist das daneben. Er sendet immer ein Prophet. Und nun, warum tut er das? Weil es in der Bibel heißt, zu dem Propheten kommt das Wort Gottes, der Offenbarer des Wortes. Nun, ich hoffe, dass ich da nicht falsch verstanden werde, seht ihr? Und ich möchte nämlich nicht falsch verstanden sein. Aber ich möchte wohl, so meine ich es, ehrlich sein und treue zu meiner Berufung. Wir möchten doch so sein. Nun, Gott gebraucht immer einen Propheten, einen Mann. Wenn du eine Gruppe von Männern gebrauchst, dann hast du verschiedene Ansichten, seht ihr? Jeder Mann oder zwei Männer, also niemals hatte er aber zwei wichtige Hauptpropheten auf Erde zu gleicher Zeit. Er nimmt einen weg, sodass der andere seine Stelle einnehmen kann für einen anderen Tag, eine andere Botschaft. Er hat niemals zwei, er hat eine zu einer Zeit. Und der unendliche Gott ändert nie sein Programm. Er muss immer dabei bleiben, womit er anfing. Das ist der Grund, dass wir auch Vertrauen haben können in dem, was er sagt. Er kann nicht ändern. Wenn er einen Mann rettet auf dem Fundament seines Glaubens in Gott, dann der nächste Mann oder Mensch muss gerettet werden auf der gleiche Weise. Als Gott einen Ort machte, wo er Gemeinschaft haben konnte mit seiner Schöpfung, da versuchte Adam, sich selber einen Weg zu schaffen und machte Feigenblätter für ihn und seine Frau, um Schürze zu machen. Aber Gott verwarf es und Gott entschied dann, auf welchem Programm oder auf welchem Fundament er Menschen begegnen würde und Gemeinschaft mit ihm haben würde. Und das war vergossenes Blut. Und das hat er nie geändert. Nun, als Methodist zu Baptisten hin, da können wir einander die Hand geben und ihn schütteln. Aber auf diesem Fundament Methodist sein oder Baptist sein, da haben wir nichts gemeinsam. Weil ich werbe für die Baptisten und du werbst für die Methodisten oder umgekehrt. Aber es gibt ein Fundament, wo alle Gläubigen sich begegnen können. Und das ist unter dem vergossenen Blut. Und da ist es auch, wo wir uns begegnen und alle diese Dinge zur Seite legen. So, wir können nicht alle in eine Organisation hineinkommen. Das können wir nicht tun. Diese kleine Organisation, ich denke, Gott ist schon drin gewesen, in der ganzen Sache. Aber die Menschen, also weil wir eben so unterschiedlich sind. Jeder Mensch sieht es anders. Jeder Mensch, jede Person sieht es anders. Es gibt keine zwei Köpfe, die genau gleich sind. Keine zwei Menschen, die genau gleich sind, so behaupten sie wenigstens. Keine zwei Nasen und keine zwei Daumabdrücke, seht ihr? Wir sind alle anders gemacht. Und so haben wir dann auch eben verschiedene Gruppen. Aber Gott wirkt immer mit der einzelnen Person. Er rettet dich nicht, weil du Methodist bist. Und er rettet dich auch nicht, weil du Baptist bist. Er rettet dich nicht, weil du Pfingstler bist. Er rettet dich, weil er persönlich Umgang mit dir hat. Und er rettet dich auf dem Fundament. Und du hast das angenommen. So, deshalb kann Gott dann Umgang mit dir haben. Er hat keinen Umgang mit dir nach einer Ordnung von seiner Gemeinde. Er hat Ordnung, er hat Umgang mit dir als einzelne Person. Deshalb, wenn Gott dann seine Propheten sendet, seine Botschafter des Testamentes, da sprach er zu einem Menschen und jener Mann musste die Botschaft bringen. Andere gingen von ihm, also Mehrzahl, überall hin und brachten die gleiche Botschaft. Aber da muss ein Hauptquartier sein. Gott hat es immer so gehabt. Und ich bin so dankbar, dass er das heute Abend auch hat. Nämlich, das ist der Heilige Geist natürlich. Und das wissen wir alle. Nun, nicht irgendeine Gruppe, aber der Heilige Geist ist Gottes Hauptquartier, sagt er. Und das ist Gottes Botschafter der Stunde. Nun, das Wort kommt immer zu den Propheten. Wenn sie ein wahrer Prophet des Wortes sind, bestätigt auch Gott sein Wort durch jenen Propheten. Nun, es hat auch immer viele falsche Propheten gegeben. Die haben wir in aller Zeitalter gehabt. Wir gehen zurück ins Alte Testament und da sehen wir, dass sie aufstanden und sprachen im Namen des Herrn. Und wenn es nicht richtig war, Gott wollte nichts zu tun mit denen haben. Und er hat auch nie etwas anderes bestätigt als sein eigenes Wort. Und sowieso würde er seine Sache auf diese Weise nicht ausrichten. Seht ihr das? Also ihr müsst euch also erinnern daran, dass Gott nur sein Wort bestätigt und nur ein wahrer Prophet ist. Und die einzige Weise, worauf du sagen kannst, ob er wahr oder nicht wahr ist, ist durch das Wort. Das ist die Weise, das ist der Weg, um ihn zu richten. Nun, wenn du vielleicht beachtet hast, es war genau wie in den Tagen auf Micha, der da aufstand vor diese 400 hebräische Propheten, vor Achab und Josaphat und sagte, so spricht der Herr, geh nur hin und du wirst Glück haben. Nun, fundamental gesprochen, war sie im Recht. Und dann wurde Micha herbeigerufen, der von allen gehasst wurde. Und nun erschien also 400, nun ich meine jetzt kein Baal-Propheten, es waren Hebräer-Propheten, die standen da alle einmütig und sagten, geh nur hin zu Ramoth Gilead, der Herr wird dich segnen und wird dich Glück geben. Diese Männer waren keine Heuchler, sie waren absolut inspiriert, aber ihre... Ja, und dann, warum ließen sie nun diesen kleinen Mann noch reinkommen, namens Micha, der Sohn von Imla, und weissagen wider sie? Nun, dazu braucht man schon Nerven und auch Überzeugung, seht ihr? Aber wie wusste er nun, dass er recht war? Wenn du da gestanden hättest, wie hättest du es gewusst? Der einzige Weise, worauf du das tun kannst, ist, wenn du nimmst, was dieser Mann sagt und es dann vergleichst mit den Worten. Siehst du? Nun, Micha war ganz genau in Übereinstimmung mit den Worten, weil Elia, der große Prophet, der das Wort des Herrn hatte, hat Achab gerade verflucht und Isabel und alle. Siehst du? Und nun, wie kann Gott sich dann umdrehen und jetzt segnen, was verflucht war? Siehst du, das wirkt einfach nicht. Nun, wir finden heraus, dass Gott sein Wort bestätigt, das Prophetenwort. Und wenn er ein Prophet ist, dann spricht er in Übereinstimmung mit den Worten. Und die Bibel sagt an einer Stelle, sagt, wenn sie nicht sprechen in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten, dann gibt es kein Licht in ihnen. Und dann rufen sie, und dann diese Botschafter ruft diese Herausgerufene heraus. Und er ist dann richtig in Übereinstimmung mit den Worten Gottes, und dann beweist es auch, dass er richtig ist. Nun beachte. Wir möchten jetzt ein paar Personen heranziehen und hör gut zu. Noah war Gottes Zeuge für die sintflutliche Endzeit. Nun schau, wie in Widerspruch seine Botschaft war mit der ganzen vorsintflutlichen Welt. Warum? Dieser Mann wurde betrachtet als ein Irrsinniger. Und wo? Und doch hatte er das Wort des Herrn. Nun Gott hatte gesprochen, dass er Sünde nicht dulden würde. So als dann die Leute anfingen zu sündigen, kam Gott herab und Noah predigte die Endzeitbotschaft. Wann war es? Gerade bevor der Endzeit. Also da stand diese Botschaft auf. Und wann war es? Also gerade vor. Und Gott sandte sein Prophet hervor mit der Botschaft für die Endzeit. Und er wurde ausgelacht, lächerlich gemacht, verspottet. Und er konnte nur seine eigene Haushalt retten. Das war das Einzige, was er retten konnte. Und das ist richtig. Niemand wollte ihn glauben. Aber er hatte die Endzeitbotschaft. Und nun alle, die nicht glaubten, wurden verurteilt. Und die, die glaubten, die Botschaft wurde gerettet. Gott gab ihnen Leben und sie wurde gerettet. Und die, die es nicht glaubten, waren verloren. Nun, ich möchte im Typus etwas darstellen. Beachte Gott, er hat es, wie er es dreimal dieses getan hat. Und drei ist die vollkommene Zahl Gottes. Gott ist vollkommen in drei, wie Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Er ist vollkommen, weil drei ist seine Vollkommenheit. Fünf ist die Zahl der Gnade. Sieben ist die Zahl der Anbetung, ist 12. 40 ist die Zahl der Verfolgung. 50 ist die Zahl des Jubiläums, Anbetung. Pfingste bedeutet 50. 40 Tage wurde Moses versucht. 40 Tage wurde Christus versucht, seht ihr? Und dieses ist alles in Typen. Nun, Gott ist vollkommen in drei. So gibt es drei Zerstörungen. Eine von denen, als Moses in die Arche hineinging. Das zweite Mal kam Lot heraus aus Sodom und beachte, Jesus bezieht sich auf sie, so wie es war in den Tagen von Noah und in den Tagen von Lot, so wird es sein beim Kommen von der Sohn des Menschen. Beachte, eine ging hinein, der andere kam heraus und der nächste geht hinauf. Also geht hinein, kommt heraus, geht hinauf. Nun, das ist die Ordnung des Herrn. Siehst du, Jesus bezieht sich dabei auf diese zwei Propheten, so wie es war in den Tagen von Noah, siehst du, und war in den Tagen von Lot. Abraham ist auch ein Prophet, so wie es war, so wird es sein beim Kommen von dem Sohn des Menschen. Siehst du, er bezieht sich auf die beiden. Nun, Moses ist auch ein Prophet, aber am Ende vom ägyptischen Zeitalter. Wir finden heraus, dass als Gott sein Volk befreien wollte und die Ägypter hatte sie so furchtbar behandelt, verfolgt und machte Aufseher über sie und Meister über sie, lieber gesagt, und so dann gerade vor ihrer Zerstörung hat Gott wie immer ein Prophet gesandt mit dem Wort des Herrn. Bedenke, der Prophet war ganz genau ausgewiesen, was Gott, also 100 Jahre, oder hat ganz genau ausgewiesen, was Gott 100 Jahre vorher, also 400 Jahre noch einige Jahre vorher, verheißen hatte an Abraham. Dass sein Samen würde verweilen in einem fremden Land, aber er würde sie rausbringen mit einer mächtigen Hand. Ihr wisst das, beim brennenden Busch, als Moses Gott begegnete und er sagte ihm, ich habe gehört die Seufzer meines Volkes und ich habe ihr Leiden gesehen und ich gedenke mein Bund. Ich gedenke, bedenke, er gedenkt an seinen Worte. Und bedenke, er gedenkt sein Wort, seht ihr, und er versagt nicht und er muss das Gleiche jedes Mal tun. Und das ist auch der Grund, dass ich diese Dinge sage, so dass wir es in unserem Verstand bewahren können und darüber nachdenken. Sogar ihr Leute, die ihr krank gewesen seid. Habt ihr es beachtet, was ich sagte? Krank gewesen seid. Und nun, beachtet jetzt, also ihr Leute, ihr müsst daran denken, dass Gott sich nicht ändern kann. Er ist der unveränderbare Gott. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich. Gott ist unendlich, er kann sich nicht ändern. Er muss einfach derselbe bleiben, gestern, heute und in Ewigkeit. Er muss immer so bleiben. Und wenn wir dieses glauben, dass es sein Wort ist oder dass es das Wort Gottes ist, Zo kunnen we dan onze vertrouwen in etwas stellen wat er gezegd had. Vielleicht nochmal diese Satz. Und wenn wir glauben können, dass dieses sein Wort ist, das Wort Gottes ist, so können wir dann auch unser Vertrauen stellen in alles, was er gesagt hat. Seht ihr? Und nun, ihr seht jetzt, wie seine Botschaft kommt. Wie er seine Botschaft sendet. Und das kann er nicht ändern. Er hat es immer so getan. Und er wird auch immer es so tun bleiben. Und das ist die Weise, wie er es immer tut. Und nun bedenke, also, wann tut er das? Gerade vor der Zerstörung. Also, gerade am Ende von dem Zeitalter. Dann, als er seine Botschaft heraussendet, um sein Volk herauszurufen, also, dann sind die alle immer durcheinander, und dann kommen sie hier. Und nun, in den Tagen von Mose, da wurden die Gläubigen gerettet, die Ungläubigen kamen um. Der Moses Botschaft glaubte von Gott, nun, sie hätte das nicht getan, nicht geglaubt oder so, es sei denn, dass Moses von Gott bestätigt worden war und bewiesen, dass Gottes Wort mit ihm war. Also das machte ihn zu einem Propheten. Und er ging dann zum Beispiel da raus und sagte, morgen um diese Zeit wird ihr sehen, dass das und das stattfindet. Und am nächsten Tag geschah es auch. Das war alles. Und jeder wahre Prophet Gottes, der im Namen des Herrn spricht, wird das tun. Und es wird geschehen, dass so und das stattfinden wird. Also er sagte, ich werde zum Pharao gehen, er wird sich aber verstocken, er wird sein Herz verstocken. Und er wird sagen, dass er uns herausgehen lässt, aber er wird es nicht tun. Und dann geschah es, seht ihr. Dann wussten die Menschen, dass dieser Mann von Gott gesandt worden war. Und dann fingen sie an zu sehen, dass Gott ihn gesegnet hatte. Und dann ehrten sie ihn. Und wenn sie das taten, dann geschahen große Dinge. Und die Menschen aber, die lachten und verspotteten, die nahmen die Botschaft nicht an und die kamen mit dem Rest von den Ungläubigen um. Aber die Gläubigen gingen heraus und gingen in die Verheißung, in das verheißene Land hinein. Sie gingen unter eine gesalbte Botschaft von einem Botschafter. Es war eine Botschaft der Befreiung, dass Gott verheißen hat, dass er sein Volk bringen würde, in einem Lande überfließend mit Milch und Honig. Und es geschah, weil Gott hatte es schon so gesagt, und Moses kam und war bestätigt als Botschafter von dem Tag. Nun, das zeigt uns die Sache ziemlich klar. Gut, dann finden wir raus, also, dass Moses ganz klar ausgewiesen war, ganz korrekt. Und dann, beim Wechsel von dem Zeitalter, also die Zeit kam dann, also zwischen Gesetz und Gnade, also da musste eine Zeit kommen, dass dieser Messias, wovon gesprochen worden war, kommen sollte. Und wir finden dann heraus, dass zu der Zeit die Leute so verwickelt waren im Gesetz, hatten eine große Gruppe unter sich gemacht und aller Arten von Traditionen von Menschen hatte sie eingeführt, aber beim Wechsel der Zeit kam Jesus, noch ein Prophet, ein Gottprophet. Nun, du sagst, er war kein Prophet. Die Bibel sagt, dass er das war. Der Herr, dein Gott, wird ein Prophet wie mich aufwecken. Und er war der Gottprophet beim Wechsel der Zeit zwischen Gesetz und Gnade, wovon er alle diese Jahre gesprochen hatte, nachdem er das Gesetz an Moses gegeben hatte, und dann beim Wechsel der Zeit, wovon er gesagt hatte, dass das geschehen würde, dann kam er zurück zu der Gnade. Und er sandte einen Prophet, und der weissagte von der Zeit. Und nun, er sammelte die Gläubigen. Die Ungläubigen von dem Tag kamen um. Alle, die ihn glaubten, wurden gerettet. Alle, die seine Botschaft nicht glaubten, waren verloren. Und das ist eben genau, was stattfand in der Zeit, in den Tagen von Noah. Und das ist, was geschah in den Tagen von Lot. Und das ist, was geschah in andere Tage, die Tage von Moses. Das ist, was geschah in den Tagen von Jesus Christus. Denn sie verachtete die Botschaft und kamen um. Und die, die die Botschaft glaubten, wurden gerettet. Nun, und dann kommt die Abschnitt der Gemeinde, Hausplanabschnitt der Gemeinde. Also, wir haben gelebt damals in der Zeit von Noah, vorsintflutlich. Und dann kamen wir hinein in den Abschnitt des Gesetzes, in den Hausplanabschnitt des Gesetzes. Und dann in dem Abschnitt der Gnade, die Gemeinde. Und nun endet dieser Gemeindeabschnitt, dieser Hausplan der Gemeinde endet. Wir wissen das alles. Nun, wenn Gott dies und jenes in jener Abschnitt getan hat und auch in diese anderen zwei Abschnitten und er musste selber bleiben, dann muss er das Gleiche tun in diesem Abschnitt, weil er sagte, dass es tun würde. Und ich werde das in ein paar Augenblicke beweisen durch das Wort, dass er sagte, dass er das tun würde. Nun, er kann sein Programm nicht ändern, er ist Gott und beachte, was er getan hat in diese anderen Hausplanabschnitten. Nun, wir kommen jetzt zu dem Abschnitt, dass die Gemeinde endet, oder wir kommen jetzt zu der Gemeindeabschnitt Endzeit. Das ist genau, was ich heute Abend auch gelesen habe, und es wird Licht sein in der Abendzeit. Also, wir haben eine ganze Menge trübe Zeit gehabt, unklare Zeit. Aber da wird ein Licht kommen. Und der gleiche Sohn, der kam und endete der Abschnitt damals, kommt wieder. Und dann wird es gehen von der Erde zur Herrlichkeit. Und wir werden da dann hineingehen. Also, einmal gingen wir hinein, das andere Mal gingen wir raus und diesmal gehen wir hinauf. Seht ihr? Gut. Also in, aus, auf. Und wir kommen jetzt zu der Endzeit. Und wir kommen nicht nur, wir sind schon angekommen. Wir sind in der Endzeit. Und was findet Gott in dieser Endzeit? Gott findet in dieser Endzeit ganz genau das, was er fand in den anderen Endzeiten auch. Unglaube. Wenn er kommt, findet er immer Unglaube. Er findet, dass das Programm, das er da unter den Leuten gelegt hatte, also damals, in Noahs Zeit, wenn sie da gelebt hätte, nach seinen Verordnungen und Opfer gebracht hätten, aber sie kamen davon weg. Und als er dann kommt, dann fand er dieses, dass die ganze Sache verkehrt wirkte. Und das gleiche tat er, als er auf Erde kam. Da fand er die Menschen und die Pharisäer und so weiter im Gesetz. Und was taten sie? Also überhaupt keine Ernst in der Sache. Sie machte einfach weiter wie E und J nach der alten Weise und sagte, solange als sie zu der Gemeinde gehe, das ist alles, was man braucht. Das ist, was er vorfand. Aber das ist, was er wieder vorfand. Er findet das gleiche Ding und die Menschen ändern sich nicht. So, er sandte sein Programm und die Menschen glaubten es nicht und sie kamen um. Sie, die es glaubten, lebten. Nun, bei dieser oder in Bezug auf diese zwei, also es muss das gleiche sein in dieser Zeit. Oder es kann sein, weil es bei den zwei so ist, so muss es das Gleiche sein in dieser Zeit. Es muss das Gleiche sein. Es war auch immer ein Kampf für den Botschafter, um das Alte vom Neue zu trennen. Es ist immer ein Kampf gewesen. Denn der Botschafter kommt, um das Alte vom Neue zu trennen. Und doch muss die Botschaft schriftgemäß sein, denn jeder hat den anderen vorausgesagt. Und nun, lass uns zum Beispiel Jesus nehmen. Wie schwer war es für ihn, hereinzukommen und die Botschaft zu Ende vom Gesetz in Gnade. Und doch sagte die Bibel, dass es so geschehen würde. Da wird ein Messias kommen und das tägliche Opfer wird hinweggetan werden. Und wir wissen, dass es durch die Propheten schon geweissagt worden ist. Und was für eine große Aufgabe war das für ihn, um das zu tun. Aber wir finden, dass er das tat. Und er tat es, weil die Schrift es so sagte. Und die Gläubigen von dem Tag, die sogenannte Gläubige, also waren absolut uneinig mit ihm. Schau doch diese Pharisäer an, die Sadduzäer. Sie hatten ihre eigene Traditionen und niemand war imstande oder konnte sie davon wegschütteln. Das ist, was sie glaubte, was ihre Mutter geglaubt hat, was ihr Vater geglaubt hat, was Großvater und Großmutter geglaubt hat. Und Moses hat es auch noch so gesagt. Aber der gleiche Mose, der das Gesetz gegeben hat, war der gleiche Mose, der auch sagte, dass dieser Mann kommen würde. Und sie unterließen es, sie verfehlten es, anzuerkennen. Weil sie hatten das wahre Wort Gottes in Traditionen umgewandelt oder vermischt und hatten die Hauptsache ausgelassen. Und es musste eben so sein. Nun beachte, ein jeder sagte den anderen voraus. Jeder von diesen Botschaftern, nach der Botschaft, sagte er voraus, dass es kommen würde. Und nun aber, die Menschen nehmen die Botschaft des Tages, und das ist, was sie hatten, und halten daran fest, oder halten dieses hoch. Lass uns dieses mal etwas klarer stellen, etwas genauer ausdrücken. Schau mal Luther an. Als Luther die Rechtfertigung durch den Glauben predigte, dann war er der Botschafter, der Engel von dem Gemeindezeitalter. Gut, von dem Sardis-Gemeindezeitalter. Nun, beachte, als er predigte, da brachte er die Lutheraner auf Ordnung. Und nun dann, hier ging Luther und er machte sich breit, er verbreitete sich überall. Dann kam Wesley herein, Philadelphia-Gemeindezeitalter, mit der Botschaft der Heiligung. Nun, es war schwer für Luther, das einzusehen. Also diese Lutheraner wollten das nicht glauben. Und dann, als Wesley sie dann alle so richtig fest hatte, in der Pilgrimheiligkeit und freie Methodistenkirche und so weiter, in der Heiligung, dann kam die Pfingstbotschaft. Nun, es war hart und schwer für die Methodisten, das zu glauben. Ganz gewiss war es das. Und doch spricht der eine von dem anderen, schriftgemäß gesprochen. Henoch sagte auch schon von kommender Zerstörung durch seine Entrückung. Gott nahm ihn nach Hause. Er war ein Zeuge. Abraham sagte denen von Moses. Und Moses sagte denen von dem Messias. Siehst du, sie sagte immer weiter, der eine zu der anderen. Und der Messias sagte aber von dieser Zeit und sagte, was dieses sein würde. Du sagst, oh, Bruder Brenham, oh ja, das hat er getan. Lass uns nur, also ich habe hier viele Schriftstellen aufgeschrieben und ich möchte mich beziehen auf zwei oder drei. Lass uns zum Beispiel mal Matthäus 24 nehmen. Lass uns Matthäus 24 Kapitel nehmen und lesen, was er sagte, dass stattfinden würde da. Wie, und dann kommt es, Nationen gegen Nationen aufstehen würde. Aber bedenke, dann geht er weiter da und sagt, so wie es war in den Tagen von Noah, so war es auch in den Tagen von Lot, so wird es auch sein, Entschuldigung, so wie es war in den Tagen von Noah und wie es war in den Tagen von Lot, so wird es sein im Kommen von der Sohn des Menschen. Hat es so gesagt. Er sagte voraus, dass diese Dinge geschehen würden. Und er sagte, und nun, wenn dies alles geschieht, dann ist die Zeit noch nicht da und so weiter. Aber er sagte, lerne ein Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn er jung ist und seine Zweige vorbringt und auch all die anderen Bäume, dann weißt du, dass der Sommer nahe ist. Also, und dementsprechend, wenn du siehst, dass dies alles geschieht, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist, vor der Tür ist. Und nun, wann siehst du das? Also, oder wann siehst du was, sagt er eigentlich? Der Feigenbaum schlägt aus und alle anderen Bäume fangen an auszuschlagen. Und das war ein Zeichen.
Und Israel ist immer ein Feigenbaum gewesen.
Joel hat gesagt,
sogar Joel hat davon geweissagt, was der Käfer übrig gelassen hat, hat die Raupe abgefressen und die ganze Sache abgefressen. Aber Gott hat verheißen, ich werde wiederherstellen, sagt der Herr. Und er wird es tun. Aber bevor er wiederherstellen kann, dieses in seinen geistlichen Zustand, muss die Heidengemeinde herausgenommen werden. Er wird nicht zwei von denen zur gleichen Zeit haben. Nun, du kannst die Schrift sich nicht in sich selber verdrehen lassen, verwickeln lassen. Siehst du, er hat nie zwei Zeuge zur gleichen Zeit gehabt. Zwei große Zeuge hat er nie gehabt und nie. Und er wird also auch nicht zwei Gemeinden zur gleichen Zeit haben. Beachte, die Heidengemeinde musste erst weggenommen werden. Also vor den Juden und dann das Ende von den 70 Wochen von Daniel geschieht. Also 3,5 Jahre hat der Messias geweissagt. Und dann wurde er abgeschnitten, Prinz, in der Mitte der 70. Woche. Und dann gibt es 3,5 Jahre, die noch übrig sind jetzt. Und wir finden heraus, dass die zwei Propheten von Offenbarung, also er hat seinen Mantel nicht wieder geändert, nicht wieder gewechselt, von Offenbarung 11, kommen dann herab und weissagen zu den Juden. Und nun, die Gemeinde wird zu der Zeit weggenommen sein. Und wir sehen Israel, also das erste Mal seit hunderte Jahren, also fast mehr als 2000 Jahre, ist jetzt eine Nation geworden. Ihre eigene Armee, eigenes Geld, Israel ist zu Hause, eigene Nation, eigene Fahne, gehört zu den Vereinigten Nationen. Sie ist eine Nation. Nun, das ist eine von den größten Zeichen, die wir überhaupt bedenken können. Gerade jetzt, Israel zurück in ihrem Heimatland. Und Jesus sagte, diese Generation, die Israel zurückkehren sieht, in ihrem Heimatland wird nicht vergehen, bis dass dies alles erfüllt ist. Siehst du, er sprach von diesem Tag. Lass mir euch noch etwas anderes geben. In 2. Timotheus 3, da sprach er von der Gemeinde in der Endzeit und sagte, sie werden prahlerisch sein, hochmütig, also das Vergnügen mehr lieben als Gott und die Welt in der Gemeinde nehmen und mehr das Vergnügen lieben, als dass sie Gott lieben. Sie bleiben nämlich lieber zu Hause, um Fernsehen zu schauen, als dass sie zur Gebetsversammlung gehen am Mittwochabend. Du sagst, das tun die Baptisten. Nein, das sind die Pfingstler, ganz gewiss. Jawohl, sie sind prahlerisch, hochmütig und lieben das Vergnügen. Und du kannst das Wort ihnen direkt unter die Nase bringen. Sie wollen es nicht anschauen. Sie lieben das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Sagt eine Frau, dass sie ihre Haare nicht schneiden sollen. Sie schneiden es trotzdem. Oh ja, sie lieben das Vergnügen mehr, als sie Gott lieben. Sie sind untreue, verräterisch. Sie sind undankbar und das Gute nicht liebend. Und sie haben, du sagst, das sind die Atheisten. Nein, sie haben nämlich in Form der Gottseligkeit, aber sie leugnen die Kraft davon. Die Kraft, die sie von diesem geplagten, gegenwärtigen Weltsystem erlösen kann. Und die Kraft davon, also von solche, wendet dich ab. Und ich kümmere mich nicht darum, was der Rest von den Leuten sagt. Also es geht um dich als einzelne Person vor Gott und du musst dich verantworten. Ohne Rücksicht darauf, was diese Frau tut oder jene Frau oder was dieser Mann oder jener Mann tut oder diese Prediger oder jene Prediger sagt, es geht um dich und Gott. Sie haben eine Form nach einer Tradition, aber leugne die Kraft davon. Von solchen wendet sich ab. Und leben wir nicht in dem Tag, ganz bestimmt. Dann schau wieder im letzten Gemeindezeitalter. Der Heilige Geist, Jesus selber, sagt, ich, Jesus, sandte mein Engel, um diese Dinge zu bezeugen. Und dann Offenbarung, das 3. Kapitel, spricht von diesem Gemeindezeitalter. Und Jesus legt Zeugnis davon ab, was alles geschehen wird in diese letzten Tage. Sagte, die Gemeinde wird reich werden, Laodicea, lauwarm. Und sie können gerade genug springen, wenn die Musik spielt. Dann können sie jubeln, seht ihr, das ist richtig. Aber also ein Zeugnis oder ihr Leben säubern, oh, das ist weit davon entfernt. Nun, ich möchte euch um nichts verletzen, aber ich hatte noch nicht so lange her eine Vision, dass ich im Paradiese Gottes war. Und ich kann euch nichts anderes sagen als die Wahrheit. Und Gott möge uns Prediger helfen, ehrlich zu sein in diese Dinge und die Wahrheit zu sagen. Siehst du, und da haben sie wohl laute Amen gerufen, kommt nur noch ein Wort, kalt. Dann geht er weiter. Die Bibel sagte, dass sie so sein würde. Und dass sie so sein werde. Und wenn es ganz genau eingetroffen ist bei Luther und es ganz genau eingetroffen ist im Philadelphia-Zeitalter bei Wesley und es muss eben gesagt werden, dass es vollkommen ist, er macht den Satz nicht richtig, und es ist davon gesprochen und so wird es auch, oder da ist von gesprochen worden und so wird es auch ganz genau so sein in Laodicea. Reich brauchen nichts. Wir können Millionen von Dollar können wir in Gebäude stecken. Wir können alles Mögliche und dieses weltliche Unterhaltung, wir können die feinste Kirche bauen, das ist schon richtig. Oh, nichts, das ist alles vollkommen richtig. Aber was ich versuche zu sagen, dann, wenn die Botschaft anfängt, an sie heranzukommen, dann wollen sie dich nicht. Ach, du alte Crackpot, sagt er, das ist nicht zu übersetzen, du alte, oder du bist der Fanatiker. Ach, du hättest vor 50 Jahren leben sollen, siehst du? Ihr könnt das schon denken. Und ihr könnt auch denken, also ich möchte so einen nicht als Prediger haben. Trotzdem ist es dein Prediger. Isabel hätte es auch nie zugegeben, dass Elia ihr Prediger war. Aber ganz gewiss war er das. Oh, ganz gewiss war er das. Er wurde gesandt. Ein Beispiel, ein Botschafter zu der Nation Israel. Und heute, der teure Heilige Geist und Gottes Wort ist ein Botschafter zu der Gemeinde. Um sie in Ordnung zu bringen, um sie zurückzubringen zum Worte. Wir sprechen davon, aber ihr seht, wir sprechen davon, aber du siehst überhaupt keine Bewegung. Nein. Wir sind so in die Sache rein verdreht, drin fest. Ich hörte jemand, also wie ein Zeugnis, sage, erhebt ihn. Ja, wie wollte ihn erheben? Oh, all diese Ismen. Irgendjemand anders sagt, man muss wachsam sein und beten. Und weißt du, das bedeutet so viel, dass wenn man betet mit einem Auge auf und das andere geschlossen. Das ist wachsam sein und beten. Aber es bedeutet also wachsam sein für das Kommen des Herrn und durchgebetet haben. Siehst du, die ganze Sache haben sie umgedreht. Und deshalb da drinnen, und was tun wir? Also wir legen eine kleine Tradition von uns selber zurecht und ob es nun von Gott gemacht ist oder nicht und wir gehen raus und das Erste, weißt du, dann haben wir schon eine kleine Gruppe, die uns nachfolgt. Und wir ziehen sie dann weg von dem Hauptkörper der Gemeinde. Das ist richtig. Statt dass wir zusammenkommen und die Sache im Gebet lösen und einfach den Körper laufen lassen. Und, aber wir tun diese Dinge, ob sie nun mit der Wahrheit übereinstimmen oder nicht. Aber wenn du Wahrheit hast, dann bleibe bei der Wahrheit. Das ist genau richtig. Aber lass die biblische Wahrheit an erster Stelle stehen. Beachte, in diesem Gemeindezeitalter, macht den Satz hier nicht richtig, und die Propheten oder der Heilige Geist spricht durch Paulus, das war der Messias. Das war nicht Paulus, das war Christus. Gott hat in vergangener Zeit da auf verschiedene Weise gesprochen zu den Vätern durch die Propheten und in diesem letzten Tag durch Jesus Christus, das Hebräer 1, Sparte, der Heilige Geist, Christus, ein Christus-zentrierendes Evangelium. Christus im Mittelpunkt des Wortes. Und wenn es Christus ist, der im Mittelpunkt ist, und dann wird Gott es bestätigen als die Wahrheit. Und das ist der Grund, dass ihr Leute den Heiligen Geist empfing in dem Glaube von der Methodiste, also angesichts der Methodiste Heiligung. Weil ihr wart genau in Übereinstimmung mit den Worten. Und das ist der Grund, dass ihr Methodiste geheiligt wurdet, als die, oder wo die Lutheraner es nicht glaubten. Ihr wart aber auf den Worten. Und so ist es auch, wo ihr Lutheraner gerettet wurde, gerechtfertigt wurde. Weil eure Prediger oder eure Botschafter predigte Rechtfertigung und protestierte die katholische Kirche, die eben in alle Stücke zu kurz kam oder kaum noch was hatte. Und sie glaubte nur noch die Kirche. Und ihr kam zurück zur Bibel und ihr nahm die biblische Wahrheit und hielt daran fest. Und dann kam Wesley mit einer anderen Wahrheit und die hielt daran fest. Und dann kam Pfingsten mit einer anderen Wahrheit und sie hielt daran fest. Und dann, wenn du das alles festgehalten hast und gesehen hast, dass es richtig ist, warum nimmst du dann nicht die ganze Sache, wenn es als richtig bewiesen worden ist? Glaubt es alles? Und nun, wenn wir dann sehen, diese Botschafter, also wir wissen es dann, aber wir sehen Christus, der große Gott, Prophet, der diese Dinge vorausgesagt hat, die geschehen werden diese letzten Tage. Ja, was bewirkt es? Das führt die Erntezeit ein. Es führt die Zeit ein, dass die Ernte geerntet wird. Und das wird sein in den letzten Tagen. Seht ihr das? Und nun, diese Dinge wird es sein in den letzten Tagen. Wir wissen jetzt, nach welcher Art von Ernte wir Ausschauen halten sollten. Wir schauen aus nach einer Gemeinde, die einmal das Licht hatte, davon weggegangen ist und zu dem Glanz dieser Welt gegangen ist, zu alles Polierte davon weggelaufen ist und dann jede Art von Mitglied aufgenommen hat und alles unter Pfingstler genannt hat und alles Mögliche getauft hat. Aber Wasser rettet einen Mann nicht. Und man braucht dazu das Blut Jesu Christi. Es gibt kein Leben im Wasser. Leben kommt in der Blutzelle. Also man braucht Heiligung, um ein Leben zu reinigen, um den Wunsch nach Sünde zu töten. Und dann der Heilige Geist kommt rein und reinigt dieses Gefäß und setzt es zur Seite für den Dienst. Und da der Altar heiligte das Gefäß. Aber es ist die Füllung, die es richtig in den Dienst hineinstellt, in den Dienst stellt. Und wurde zur Seite gestellt für den Dienst und nun muss es noch in Dienst gestellt werden. Und der Heilige Geist bringt die Gemeinde in Wirkung, in Dienst. Und ich habe immer dieses kleine Lied gesungen. Sie waren versammelt im Obersaal. Und alle beteten in seinen Namen. Sie wurden getauft, oder sie waren getauft mit dem Heiligen Geist. Und die Kraft für den Dienst kam, jawohl. Und der Rest davon heißt, und was er tat für sie an dem Tag, das kann er für dich genauso tun. Ganz gewiss. Die Ernte, die Propheten, und wir waren da bei Christus. Und nun lasst uns noch ein bisschen zurückgehen. Jesaja, der Prophet, wie hat er Zeugnis abgelegt und geweissagt von der Endzeit? Er sagte, der ganze Körper würde voll stinkende Wunden werden und jeder Tisch würde voll mit Erbrochenes sein. Nun, Männer und Frauen heute nehmen das Abendmahl und leben mit zwei oder drei Frauen oder zwei oder drei Ehegatten, das ist richtig, alle Arten, also sie rauchen Zigarette und alle diese Dinge und kommen in die Gemeinde hinein und feiern Abendmahl. Nun, ich könnte noch ein bisschen darunter gehen, aber ich werde einen Augenblick warten. Vielleicht gerade nicht jetzt.
Ich habe eben ein Gefühl, dass ich hier gehemmt wurde auf dem, was ich sagen wollte. Aber ihr könnt schon zwischen den Sätzen lesen und ihr wisst ja auch, was die Bibel sagt, was anständige und unanständige Dinge sind. Und alle diese Dinge sehen dann geschehen und die Nation und die Wissenschaft sagte schon 4 oder 5 Jahre her, dass es 3 Minuten bis Mitternacht ist. Israel ist in ihrem Heimatland und die Gemeinde ist in Laodicea. Oh, wo schauen wir noch nach aus? Was ist eigentlich los? Wir schauen aus nach dem Abendlicht. Und ich frage mich, wenn es kommen würde, würden wir es dann erkennen? Oder würde es über unsere Köpfe weggehen, so wie es damals in den anderen Zeitalter geschehen ist? Sie haben es nie gewusst, bis dass es schon zu weit weg war. Und bedenke, diese religiösen Menschen waren diejenigen, die die Propheten umgebracht haben. Die Propheten, die zu ihnen gesandt wurden. Jesus sagt es nämlich so. Er sagt, ihr Heuchler, er sagte, ihr schmückt die Gräber von den Propheten und eure Väter haben sie da hineingebracht. Und dann baut ihr ihre Grabstätte. Schaut doch die römisch-katholische Kirche an. Sie schmücken das Grab von St. Patrick und schmücken das Grab von Jeanne d'Arc. Aber sie waren es, die diese Frau umgebracht haben und sie verbrannt haben als eine Hexe. Weil sie war geistlich, weil sie Visionen sah. Sie habe sie verbrannt an der Marterpfahl als ein Zauberin. 200 Jahre später haben sie die Priester wieder ausgegraben und dies getan hatte und sie in den Fluss geworfen, um Buße zu tun. Da sie dann wusste, dass sie eine Knecht Christi war. Aber in dem Tag, da haben sie nicht gewusst, wer sie war, während die Gemeinde dadurch ging. Und es geht immer über den Köpfen von den Leuten weg und sie erkennen es nie. Also, sie haben auch nicht gewusst, dass Jesus der Sohn Gottes war, bis dass er tot, begraben und auferstanden war. Klagte Petrus sie nicht an am Pfingsttag? Er sagte, ihr Männer, habt mit bösen Händen den Prinz des Lebens genommen, ihn geschlagen und geschlachtet. Oh, das rote Warnsignal seines Kommens warnt. Amen. Wir sind am Ende. Amen. Dieses blinkende Warnsignal ist überall. Überall heißt es Ikabod, steht überall geschrieben. Die Zeit ist zu Ende gegangen. Die Zeit geht zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Die Wissenschaft ist auch an ihrem Ende gekommen. Das ist richtig. Sie haben jetzt etwas erfunden, womit sie die ganze Welt explodieren lassen können, so dass jeder Angst hat für den anderen. Sie sind am Ende angekommen. Die Zivilisation ist jetzt da angelangt bei den Menschen, also der Gipfel davon will wieder zu Anfang zurück. Die Menschen handeln nämlich nicht mehr zivilisiert. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mann einfach ein Beatnik sein will, also ein Hippie würde ich vielleicht sagen, mit Bart, Haare, der um ihn rumhängen und Lumpen von seiner Hüfte runter und so schlendert er da über diesen Schulhof und ja, und der Intelligenz von der Welt ist das, die nach uns kommen sollte, wenn es überhaupt sowas noch gibt. Und dann nehmen sie ein kleines 14-jähriges Mädchen da heraus, da mit denen auf der Straße. Heute in meinem Hotel lag eine Mutter da draußen mit nicht genug Kleidung an, um ein Gewehr damit zu putzen. Und ihr Mann lag da draußen daneben genauso in diesem kalten Wind. Sie denken, dass ihre Körper so schön sind, dass sie zeigen müssen. Aber seid ihr euch nicht im Klaren darüber, dass das der Teufel ist? Das ist richtig. Also, sie ziehen ihre Kleidung aus, aber nur Irrsinnige tun so etwas. Legion tat es, weil er verrückt war. Aber beachte, und wir haben das jetzt, aber bei uns heißt es Stil oder wird es modern genannt. Aber wir nennen es den Teufel. Und ich habe die Bibel, um zu beweisen, dass der Teufel ist. Es ist teuflische Besessenheit, dämonische Besessenheit. Und dann sagt er, das können wir gar nicht richtig übersetzen, man kann einen Unterschied machen zwischen Besessenheit, das ist ein Teufel in einem, und dann das andere Wort Obsessenheit, das ist
Jesus ist besessen, Herr. Er hat dich.
Das ist richtig. Und wenn man denen mal etwas von sagt, oh, dann gehen sie auseinander. Und dann fliegen sie hoch. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Nein, mein Herr. Sie haben ihre eigene Ansichten. Weil in diese ihre Leichenhalle, wo sie hingehen, da haben sie das noch nie getadelt. Sexabil wird praktiziert in den Schulen und Kirchen und die Prediger haben Angst, das zurechtzuweisen. Und sehr selten tun sie etwas. Ich hörte einen Prediger noch nicht so lange her, der sagte, als sie dieses blaue Zeug für die Augen erfunden und diese roten Lippen, dann haben sie eine schönere Welt geschaffen. Das ist ein Prediger vom Evangelium vor dem Pult, der macht so eine Bemerkung. Was er braucht, das ist eine Reise nach Golgatha. Das ist genau richtig, wenn die Bibel das doch verurteilt. Also eine Pfingstgruppe hatte eine Schwester gesagt, sie kam zu mir und weinte, weil sie eben ihr Haar hoch hat, also hinten auf ihrem Kopf, langes Haar, habe sie zu ihr gesagt, also dass deine Ersatzreife auch nochmal eine Platte bekommen mag. Und dann habe sie ihr gesagt, dass sie ihr Haar abschneiden soll. Weil in der Bibel heißt es in Jesajas 5. Kapitel, dass diese runden Reifen, das ist wie der Mond. Nun, wie kann die Bibel dann sagen, dass eine Frau eine unanständige Sache tut? Also, dass sie so gar nicht, also dass es so gar nicht passt, um mit ihr zu leben, wenn sie ihr Haar schneidet. Sie beweist nämlich, dass sie ihr Haupt entehrt. Und dann langes Haar und dann ist etwas Unverständliches. Wie kannst du die Bibel etwas wie das sagen lassen? Gut, was ist los mit uns Pfingstfrauen? Also mit unserer Pfingstfrauen? Ihr habt zu viel Fernsehen gesehen. Und ihr habt zu viel von der Welt gesehen. Und habt nicht genug Interesse an Gottes Wort in euch. Nun, die Bibel hat das gesagt, und das ist, was die Bibel sagte. Das bin ich nicht, das ist die Bibel. Oh, Sexappeal. Eine Dame sagte noch nicht so lange her zu mir, als ich da wieder redete von diesen kurzen Hosen, dann sagte sie, ich trage aber eine halblange Hose. Ich sagte, das ist noch schlimmer. So sagt die Bibel es nämlich, und er kann sich nicht ändern. Du sagst, das tun die Baptisten, das sind die Pfingstler. Ich rede zu euch. Das ist richtig, das ist wahr. Aber was ist los, was ist los? Irgendjemand hat die Schranken hochgezogen. Ein alter Predigerfreund von mir sagte dann immer, wir haben die Schranken hochgezogen. Wir haben die Schranke hochgezogen und wir haben Kompromisse geschlossen mit der Sünde. Wir haben die Schranke hochgezogen und die Schafe sind hinausgegangen. Und wie sind die Böcke reingekommen? Was ist los, wenn du die Schranke hochziehst, die Schranke von dem Worte Gottes bedenke, das war Gottes Programm oder Plan, seine Gemeinde zu umfestigen durch sein Wort am Anfang. Und als Eva dann Überlegungen anstellte und sagte, nun gut, das ist doch gar nicht vernünftig, ich könnte doch genauso gut damit leben oder auf der Weise. Und das ist, was es immer getan hat. Das ist der Grund, dass ihr verboten war, Prediger zu sein. Siehst du, einfach die Schranken hochgezogen. Und da ist es auch, da liegen die Wurzeln von dem. Da wird es ausgebrütet. In Pfingsten, da sind die Wurzeln. Und es gibt einfach keine Schriftstelle dafür, seht ihr? Und nun, was tut ihr nun? Also ihr bekommt einfach das gleiche Durcheinander, was sie damals in Eden hatte. Und beachte jetzt, dann, wenn wir zu dem Worte kommen, du sagst davon, also niemand kann das widerstehen. Ich fordere jeden Mann auf, etwas dagegen zu sagen. Ich habe gepredigt von dem Schlangensamen und so viele sind deswegen hochgegangen. Und ich bitte aber, ich habe aber einige Männer gefragt, mich gegenüberzustehen in der Sache. Aber ich kann sie nicht finden. Noch nicht so lange hier in Chicago, ihr habt ja die Tonbänder, da dachten sie, dass sie mich in eine Falle hatte, so in Bezug auf irgendetwas. Sie hatten da das Ganze, also der große Predigerverein von Chicago und Bruder und Tommy Hicks und Bruder Carlson waren dort. Und zwei Abende vorher machte der Herr mich in der Nacht wach und sagte, stelle dich beim Fenster. Ich ging hin und es stürmte. Und er sagte, nun, sie habe eine Falle für dich aufgestellt. Er sagte, bei diesem Frühstück, aber du sollst keinen Furcht haben. Geht nur hin und ich werde mit dir sein. Nun, dieses ist im Namen des Herrn. Und ihr könnt sie fragen und es herausfindig machen. Es steht alles auf Band, vorher schon gesagt. Und sagte, nun, du sollst keine Angst haben, du sollst dahin gehen und dein Mann stehen. Und sagte dann, ich werde mit dir sein. Und am nächsten Tag begegnete ich Bruder Carlson, das Haupt von der Versammlung dort, und Bruder Tommy Hicks. Und er verabredete mit mir, dass wir zu einem Gebäude hingehen würden, Town und Country, zum Frühstücken. Und ich saß dort ganz genau und ich sagte, Bruder Hicks, du bist doch Doktor in der Theologie. Und wir müssen jetzt stehen vor einer großen Gruppe von Prediger hier, also diese Vereinigung von Chicago. Warum gehst du nicht hin und redest für mich? Ich habe schon eine ganze Menge Dinge für dich getan. Ich stellte ihn nur auf die Probe. Er sagte, oh, Bruder Branham, ich könnte das nicht tun. Ich sagte, nun gut, warum gehst du nicht? Ich sagte, ich habe alles Mögliche für dich getan und warum tust du das jetzt nicht für mich? Er sagte, nein, Bruder Branham, das könnte ich nicht tun. Also, die Leute würden dann jetzt gar nicht kommen. Bruder Carlson sagte, nein, die würden dann nicht kommen. Ich sagte, ihr wisst auch warum. Ich sagte, lasst mich euch mal was sagen. Es ist, weil ihr beide wisst, dass sie eine Falle für mich aufgestellt haben. Und ich sagte, ihr wisst davon. Und nun ist dieses auf Tonband. Und wenn ihr das Tonband haben wollt, wir können es haben und ihr kennt auch diese Männer alle. So, ich sagte, vorgestern Abend, da sah ich eine Vision, wie wir heute Morgen hier sitzen würden und dass Tommy dieses auch ablehnen würde. Und ich sagte, nun pass auf, ihr habt einen Hotelraum gemietet, jawohl, und die Miete ist schon bezahlt. Jawohl, sagte Bruder Carlson. Aber ihr werdet dieses nicht bekommen, das ist so, spricht der Herr. Warum? Ihr werdet zu ein anderes Gebäude gehen. Also dieses da ist ein grüner Raum. Wir werden aber zu einem braunen Raum gehen. Und ich werde in der Ecke sein. Und Bruder Matt oder Dr. Matt wird an meiner rechten Seite sitzen und diese alte farbige Prediger und seine Frau werde hier an der linken Seite sitzen. Und einfach so, wie es sein würde. Und ich sagte, und nun gib acht, also komm nur her. Ihr habt nämlich Gott gesehen, wie er die Kranke heilt, und nun sollt ihr ihn mal beobachten, wenn er im Kampf ist. Ich sagte, er ist nämlich groß und wunderbar. Und ich sagte, nun sollst du nur mal beobachten, wie es um diese Frage stiller wird. Und dann, als wir dann an dem Morgen, also wenn du das Tonband haben willst, also Jim, du hast es, mitgebracht, Gerade hier kannst du das Band haben, wenn du es willst, also schon in der Versammlung. Ich sagte dann, was habt ihr gegen mich? Was ist eigentlich los mit euch Männern? Bruder Carlson sagte dann, gut, Bruder Branham hat mir schon zwei Tage her gesagt, dass wir, also, und sie bekamen dieses Gebäude also nicht. Es wurde abgesagt. Sie konnte sie nicht reinlassen, weil irgendeine Musikveranstaltung es schon gemietet hatte und sie wusste nicht, dass schon darauf eingezahlt worden war. Und so musste sie diese Geschäftsleute absagen. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon die Botschaft davon gehört. Und Bruder Williams hier und auch ist hier auch. Und er sagte also, Bruder Branham sagte mir genau, wo jede Person sitzen würde. Und sagte mir auch genau, was stattfinden würde. Und sagte dann, ein Ding, sagte er,
Also eine ganze Menge von uns mag nicht einig sein mit Bruder Branham in Bezug auf seine Botschaft. Aber, sagte er, wir müssen ein Ding zugeben, also er ist wirklich nicht ängstlich, um davon zu reden. Und er hat es so ausgedrückt, er ist furchtlos damit. Und sagte, nun bitte, Bruder Branham. Ich sagte, nun, bevor wir anfangen, da möchte ich irgendjemand, also in Bezug auf dem, was ich gesagt habe, dass der seine Bibel nimmt und sich so an meiner Seite stellt. Und es war die ruhigste Gruppe, die du je gehört hast. Ich sagte, dann, wenn ihr dieses nicht aufrecht halten könnt, dann geht doch von meinem Rücken herunter. Ja, Brüder, ich bin hier, um Schulter an Schulter mit euch zu stehen. Aber wir haben zurückzukommen auf die biblische Tatsache. Sie sagte, ja, warum lässt du nicht ab von den Frauen? Oh ja, die Menschen, die glauben doch, dass du ein Seher von Gott bist. Ich sagte, das habe ich nicht gesagt. Er sagte, aber die Menschen glauben das. Und sagte, warum lässt du nicht ab von den Frauen? Und sagte, und hörst du endlich mal auf zu reden von, wie sie sich kleiden müssen und ihr Haar schneiden und alle diese Dinge, was sie tun sollte. Warum lässt du nicht von ihnen ab? Warum lehrst du ihnen nicht, wie sie die Gaben empfangen sollten und etwas tun können für die Herrlichkeit Gottes? Ich sagte, ja, wie in der Welt kann ich denen Algebra lehren, wenn sie sogar ihr ABC noch nicht gelernt haben? Das ist richtig. Wir müssen erst zurückkommen zu einem fundamentalen Anfang, zu dem Anfang auf dem Fundament. Also, Gott möge uns gnädig sein, jawohl, meine Herren. Und hier sind wir jetzt, Endzeit. Und das rote Licht, das blinkt. Das Kommen des Herrn steht vor der Tür. Jawohl, meine Herren, hört gut zu. Die Endzeitbotschaft sollte Endzeitumstände vorfinden. Und wir sind nämlich abgekommen. Die Botschaft sollte wieder alles zurückbringen. Immer, die Endzeitbotschaft begegnet Endzeitumstände oder Zustände. Durch die ganze Schrift hindurch. Und es wird es dieses Mal auch wieder zu tun haben. Ein Ruf zurück zum ursprünglichen Wort. Oh, wie die anderen Botschafter das in ihrem Tag getan haben, so diese Botschaft wird das Gleiche zu tun haben. Uns ist das verheißen worden. Gott verhieß es in seinem Wort. Malachi 4 oder 3 Ende sagt, dass das geschehen würde und der Glauben von den Kindern wiederherstelle zu den Vätern. Er hat es verheißen und wir leben in dem Tag. Oh, das ist immer so gewesen. Jedes Mal eine Gruppe von Führern, die Menschen ganz und gar durcheinander bringt. Und es sind nicht so sehr die Leute, es sind die Führer, die sie durcheinander bringen. Nun lasset uns, du sagst aber Bruder Branham. Gut nun, ein Augenblick. Wir wollen dieses schriftgemäß belegen. Wenn es nicht schriftgemäß ist, dann ist es sowieso nicht gut. Aber durch ihre Worte der Weisheit, in ihre inspirierte Führerschaft, Worte weltliche Weisheit, es gibt da einige von diesen Geniussen, die so etwas zusammenstellen. Aber du denkst, dass der Satan nicht auch ein Genius ist? War er es nicht, der sich an Jesus Christus ranmachte und ihm etwas zum Überlegen gab und sogar die Schrift ihm zitierte? Das hat er getan. Er ist auch darin ein Genius. Aber Jesus hat überhaupt keinen Disput mit ihm angefangen. Er sagte, es steht aber auch geschrieben und dann gähnte mir Satan. Ja, das ist uninspirierte Führerschaft. Schau doch Korah an, in den Tagen, als Gott Moses sandte mit einer Botschaft. Und Korah und Datan dachte, sie kamen zu Moses hin und sagte, nun ein Augenblick, jetzt nimmst du aber zu viel für dich heraus. Du denkst, dass du vielleicht der einzige Kieselstein am Strand bist oder der einzige Ente im Teich. Also, dass du der einzige nur bist. Also, ich möchte dir wissen lassen, es gibt noch andere Leute, die heilig sind. Nun, Moses hat das nie gesagt, dass die anderen nicht heilig waren. Aber er hatte einen Auftrag und er musste den Auftrag ausführen.
Und so sie organisierte eine Gruppe und die standen auf gegen Moses. Gott sagte ihm, geh hin, stell dich in der Tür. Und diese Männer hatten ein Räuchergefäß in ihrer Hand. Und ihr wisst ja, was so ein Räuchergefäß tut. Aber Gott öffnete die Erde und verschlang sie. Und sie hatte Feuer vom Altar drinnen. Mit dem Feuer in diesem Räuchergefäß, also so fundamental wie sie waren, das ist frei übersetzt, also so sehr sie auch auf biblische Fundament gestanden haben, haben sie es doch nicht erkennen können, haben sie die Botschaft doch nicht erkennen können. Gott sagte, ich sende dich, Moses, dorthin, um das zu tun. Und du bringst sie herüber. Aber sie konnte das nicht anerkennen. Moses war ihnen zu hundertprozentig. Genau wie Elia auch war in den Augen von den Schule der Propheten. Zu hundertprozentig. Aber blieb bei den Worten. Und das ist, was los ist mit euch Pfingstleute. Ihr hättet euch zu trennen von der Rest der Welt und hundertprozentig zu sein mit dem Wort. Und nun gleite nicht ab in der Sache, in die Sache, wo ihr rausgekommen seid. Ihr treibt nämlich schon. Also kappe dein Anker nicht mit Golgatha. Halte fest am Gottes Wort und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Bleib dabei. Nun, Datan und die anderen, die dachten, sie waren, also sie könnten die anderen Männer sein. Oder er konnte der andere Mann sein. Siehst du, dass es menschliche Intellekt versucht, ihre eigene Idee in den Plan Gottes einzufügen. Oh, das ist was Gutes. Also, menschliche Intellekt versucht, ihre Idee in das Wort Gottes einzufügen. Aber das wirkt nicht, das wird nicht wirken, es hat noch nie gewirkt und es wird auch nie wirken. Schau Jesus an, als er da stand und sagte, wer von euch kann mich von irgendeinem Sündigen überführen? Wer von euch kann mir zeigen, dass ich nicht das genau getan habe, was die Schrift sagte, dass ich tun würde? Ich behaupte, die Messias zu sein. Und wenn ich dann nicht die Werke tue meines Vaters, dann glaubt mich nicht. Dann ist es nicht so. Aber wenn ich die Werke tue und ihr könnt mich nicht glauben, dann glaube die Werke, die ich tue, denn sie legen Zeugnis von mir ab, ganz genau. Aber sie konnte es nicht glauben, sie wollten ihre eigenen Wege. Und es mag sein, dass sie dieses nicht absichtlich tat, also absichtlich falsch sein wollte. Sie meint es vielleicht nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass ein Mensch absichtlich das tun will. Denn ich finde feine Leute in dieser großen Denominationsgemeinde. Da finde ich feine Leute. Aber es ist eben so, wie dieser Anwalt es vor dem Radio gesagt hat. Er kam daher und er sagte, das ist doch eine merkwürdige Sache, wie die Geistlichen vor dem Pult stehen können und zusehen, wie diese Zeit jetzt alle anbrechen und dann nicht eine gerechte Entrüstung in sich habe gegen diese Sünde der Welt. Und wenn dann ein Anwalt aufstehen muss, um sowas zu sagen, und wie die Mitglieder ihr Geld gebrauchen für alle Arten von Zoos und Parken und solche Sachen, und nicht diese Missionare, diese Missionsprogramme unterstützen, um das Evangelium der Welt zu bringen. Wenn doch hungrige Missionare keine Schuhe an ihre Füße, oh Halleluja, und keine Denomination, um sie zu unterstützen, wegen ihrer Stand für das Wort Gottes. Also nichts, was sie im Rücken habe. Und ihr gibt ihnen etwas, was sie im Rücken habe. Und was haben sie dann? Eine ganze Menge Dogmen. Aber ein echter, wahrer Missionar hat mitfolgende Zeichen. Aber die müssen und sind abhängig von einer Waschfrau, die für sie das Geld ein paar Pfennige spart. Warte, da ist es. Nun, sie möge das vielleicht nicht so meinen, das so zu tun. Gut, aber was ist los mit ihnen? Sie sind blind,
Jesus hat das so gesagt. Bedenke, bedenke, Jesus sagte das Gleiche. Und es scheint, als ob heute, nun hör gut zu, ich hoffe nicht, dass ich kritisch bin. Also, wenn man eben die Wahrheit herausstellen will, also sollst du nicht anfühlen oder sollst du nicht begreifen als Kritik. Also ich versuche nur, ich liebe, und wenn ich das nicht tun würde, also ich bin eifersüchtig auf der Gemeinde. Und dieses, also sie sind hier wahrscheinlich die Assemblies of God Gemeinde oder was es auch ist, ich weiß nicht, was es ist. Das macht mir auch gar nichts aus. Es ist ein Gemeinde Gottes, das ist, was es ist. Ich glaube, es ist eine Gemeinde Gottes. Gut, nun, wir sollten eben alle das sein, nicht die Denominationsgemeinde Gottes, aber wir sollen Christen von Herzen sein. Die Gemeinde Gottes, die wohnt zwischen den Wänden, nicht den Namen nach und so weiter. Nun, heute wird zu viel Wert gelegt auf Mitgliedschaft. Das ist alles, was zählt bei den Leuten. Nun schau, die Baptisten hatten eine Erweckung. Oh, die haben sie gehabt. Und sie hatten da einen Werbespruch in 1944, da hieß es, 1 million more in 44, also 1 million mehr in 1944. Und die Botschaften von Billy Graham gingen heraus. Oh, ganz gewiss, das war eine große Sache. Die Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, das war eine große Sache. Aber was haben wir bekommen? Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr blinde Führer von den Blinden, ihr befährt die Meeren, um ein Proselyt zu machen. Und dann ist er ein zwiefaches Kind der Hölle mehr als damals, als er anfing. Und das ist, was wir heutzutage haben. Also ich besuchte dieses Frühstück von Billy Graham in Louisville, in Kentucky. Ich kam dahin und er stand da, oder er kam her, dieser ernste, strenge Evangelist, wie er ist, und er sagte, ich gehe, also Paulus sagte, er sagte, hier ist nun das Beispiel. Er sagte, Paulus ging in eine Stadt hinein und machte einen Bekehrten. Dann kam er zurück ein Jahr später und dann fand er 30 von diesem einen. Und er sagte dann, aber ich gehe in eine Stadt und dann mache ich 30.000 Bekehrten und dann komme ich ein Jahr später, dann kann ich keine 30 mehr finden. Er sagte, was ist eigentlich los? Und da bewundere ich wirklich, wie dieser Evangelist das machte. Er streckte seinen Finger raus und da waren ungefähr 300 Männer, die da saßen, und er sagte, es seid ihr, ihr träge Gesellschaft von Prediger. Er sagte, ihr sitzt ja da mit euren Füßen auf dem Schreibtisch und dann ruft ihr einen Mann telefonisch an und bittet ihn zu kommen, dass ihr zu eurer Gemeinde kommt. Ihr solltet hingehen, ihn besuchen. Ich saß dort und ich dachte, oh Gott, weißt du, Evangelist Billy, du bist ein großer Mann. Da bin ich nur eine Trappe. Aber lass mir dir etwas sagen. Und hätte ich wirklich gewünscht, dass ich dieses Folgende sagen könnte. Ich bewundere dich, Bruder. Und ich denke, du bist ein Knecht Gottes. Aber, also, dass ich nur, ich möchte eigentlich nur dieses sagen. Dann, Billy, was für eine Art von Prediger folgte nach Paulus, nach dieser Sache? Was geschah? Paulus ließ sie nicht nur seine Hand heben, um eine Entscheidung zu treffen. Er nahm sie weiter zur Taufe des Heiligen Geistes. Und da entbrannte seine Seele und da konnte nicht ruhig bleiben. Und das ist, was los ist heute. Es ist Mitgliedschaft, jawohl. Glieder, große Mitgliedschaft, große Sonntagsschulklassen. Zahlen sogar Preise für irgendjemand, der Proselyten machen kann und irgendjemand bringen kann von einer anderen Gemeinde herüberbringen. Und dann sehen sie, wer am meisten gebracht hat. Wisst ihr, das ist Pharisäertum. Und dann machen sie, prahlen sie noch groß darüber und sagen, wir haben die von letzten Sonntag übertroffen. Ja, wenn du an solch einer Stelle angelangt bist, und von der Gemeinde Gottes ein Rattengeschlecht machst, dann ist es höchste Zeit, um die Tür zu schließen und nach Hause zu gehen. Die Gemeinde Gottes ist ein lebendiges Teil Gottes auf Erde und manifestiert Jesus Christus. Ich weiß, das hört sich nicht beliebt an. Das kannst du ja auch nicht erwarten. Wir erwarten nur, richtig zu stehen. Aber sie machen die Prahle noch groß darüber. Aber wisst ihr, dass große Krach überhaupt keine Auswirkung hatte auf den Propheten Elia? hörte das Feuer und der Rauch vorbeigehen und Donner und Licht und Blut und Öl und alles Mögliche, aber das hat ihn überhaupt nichts ausgemacht. Und wisst ihr, Amerika schaut immer nach einer ganz großen Sache aus, mit einer ganzen Menge Kraft darin. Aber Gott ist in dieser kleinen, stille Stimme. Und das sieht der Prophet an. Wisst ihr, wenn ein Wagen hinausgeht auf dem Felde, dann gibt es eine ganze Menge Schläge und eine ganze Menge Krach, wenn er rausgeht auf dem Felde. Aber wenn der Wagen zurückkommt, dann fährt er über die gleiche Schlaglöcher, aber macht also nur ein ganz klein bisschen Krach noch, weil der Wagen beladen ist mit guten Dingen. Seht ihr? Aber wir lassen unsere Geister ausruhen auf eine ganze Menge Krach. Wie können wir das tun? Wie können wir diese Dinge so tun? Oh, und dann stecken wir noch den Glanz von Hollywood drin und haben Frauen vor dem Pult mit Kleidung an, die so eng ist und so sexy aussehend, und dann tanzen die im Geist. Nun, ich weiß nicht, was für ein Geist das ist. Ich will nun wirklich nicht kritisch sein. Ich liebe euch. Und wenn es nichts ist, dann Gott wird mein Richter sein, wenn ich irgendeine andere Absicht hätte als diese. Seht ihr? Aber ihr müsst dieses hören. Ihr müsst dieses einsehen. Denn dahin ist es, wo Pfingsten abgetrieben ist. Wir haben jetzt viel mehr als damals der Bruder, der auf der Ecke stehen musste. Oh, wir haben mehr als die Assemblies. Weil wir sind die Einheitsleute, wir sind die Dreieinigkeitsleute, wir sind dieses und jenes und alle möglichen verschiedenen Arten von Marken haben sie. Seht ihr? Oh, Bruder, das meint nicht das zu Gott. Er handelt und hat nur Umgang mit den einzelnen Personen. Beachte, große, große Krach, das rührte der Prophet nicht. Der Prophet kümmerte sich nicht um große Krach. Aber als er die kleine, stille Stimme hörte, da wusste er, dass es das Wort war. Und dann verschleierte er sein Angesicht und kam heraus. Und wisst ihr, die Sonne kann mehr Wasser ziehen in 15 Minuten, ohne überhaupt Krach zu machen, mehr dann alle, er unterbricht dann, und wir machen mehr Krach, wenn wir eine Gallone Wasser, ungefähr 4 Liter, heraufholen, dann die Sonne es tut mit Millionen Fässern. Mit Millionen Fässern. Das ist richtig. Wir schauen immer nach etwas aus, was eine ganze große Sache ist und eine ganze Menge Hurra drin und eine ganz große Rakete. Und dann, wenn es aber zu der Tatsache kommt, das Wort zu nehmen, also, dann ist die Sache da, seht ihr? Und komm, und dann sagen sie, der Herr segne dich. Und ich sage dir, ich habe einen Mann noch nicht so lange her, habe ich begegnet. Nun, ich sage dieses nicht, um irgendwie zu lastern oder etwas Ungöttliches zu sagen. Bitte vergib mir. Also, wenn ich daran denke, dass dieses vielleicht als Laster ausgelegt werden kann. Aber es war in einer Zeltversammlung. Und der Prediger, ein Pfingstprediger, brachte seine Frau her, um das Klavier zu spielen. Und als er mir seine Frau vorstellte, nun ehrlich, ich bekam fast einen Ohnmachtsanfall. Diese Frau hatte richtig kurze Haare und mit Locken, und sie hatte ganz große Ohrringe und genug Manikur auf ihre Lippe oder wie das Zeug heißt. Also ihre Fingernägel hatte sie angestrichen. Nun, es schaute aus, es war einfach furchtbar anzusehen. Große, große, lange Klaue, so, und dann sexy aussehend und ein ganz kleines, kurzes Kleid an. Sie konnte sogar es nicht über ihre Knie bekommen, als sie sich setzte. Gut, ich stand da einen Augenblick und ich sagte, Bruder, würde ich deine Gefühle verletzen, wenn ich etwas sagen würde? Ihr seid ganz bestimmt nicht ein netter Mann, und sie schien auch eine nette Frau zu sein. Ich sagte, hast du gesagt, deine Frau ist eine Heilige? Er sagte, ja. Ich sagte, dann verzeih mir diesen Ausdruck, aber sie schaut mehr aus nach einem Spuk, was mir angeht. Ich sagte, das ist wahr oder etwas Ähnliches. Nun hat er hier ein englisches Wort gebracht, das reimt. Also er sagte, sie ist eine Frau aus wie ein Heilige, das heißt Saint.
Und Spuck heißt hängt. Ne? Also so reimt das. Aber das Wort hängt ist nochmal doppelt. Das Wort hängt kann auch in Zusammenziehung sein von er hat nichts. Von jemand, der nichts hat. Er hat nichts. Nicht? Das ist drei doppelt ist, da läuft es. Also ich sagte, ist der Frau Saint. Noch mehr, was mir angeht, sieht sie immer aus, mehr aus nach jemand, also nach einem Hand. Nee, ein Hand bedeutet auch noch, er hat nichts. Er sagte, was meinst du, Bruder Branham? Oh, sagte er, du kommst ja eben aus einer alten Schule. Ich sagte, ich bin von der Schule der Schrift, das ist richtig, die Schule der Schrift. Und ich glaube, dass eine Heilige, ich glaube nicht, dass eine Heilige sich so benimmt. Nein, das kann ich nicht, wenn die Bibel das doch verurteilt, siehst du? Gut, aber es scheint jedes Mal, alles, wovon wir hören, also ist, sie hatten 40 Entscheidungen, wir hatten 44 Entscheidungen, wir hatten 300 Entscheidungen, aber das ist ein Bekenntnis. Und Bekenntnisse, das sind Steine, das ist richtig. Weil Petrus auf seine Bekenntnis wurde Stein genannt. Kleinen Stein, kleinen Felsen. Petrus, sein Bekenntnis. Und Steinen, das ist schon richtig. Aber was für Gutes oder was für einen Wert hat ein Stein für ein Gebäude, wenn es nicht eine echte Mauer gibt, mit ein scharfes Werkzeug des Wortes, um sie zu behauen und Söhne Gottes davon zu machen? Siehst du? Also was für Gutes bewirkt dann so ein Bekenntnis? Und das ist der Grund, dass du zurückkommst und dann keine 30 finden kannst aus 30.000. Du rollst nämlich diese Steine aus dem Staub heraus. Du rollst sie heraus. Aber sie passen noch nicht im Tempel. Sie müssen dann noch behauen werden und nach dem Maße von dem Worte Gottes und dann da reingestellt werden, dann zusammengefügt werden und aufgebaut werden auf dem Fundament von der apostolischen Lehre Jesus Christus der Eckstein. Und er sagt, er, der in mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Das ist richtig. Und wie können wir die Gemeinde sein, wenn wir uns gegenseitig verachten? Er sagte, an diesen werden alle Menschen wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber wenn wir Proselyten machen und die Sache in die Brüche gehen lassen, um den Nationsunterschieden, ich gebe den Leuten gar nicht die Schuld, ich gebe die Denominationen die Schuld, das ist richtig. Die Leute überhaupt nicht, aber es ist einfach zu schlecht und doch, ja, du hast einfach ein scharfes Werkzeug zu haben. Das Wort Gottes, um ihnen den Form zu geben von Söhnen für das Gebäude. Oh, und mein Gebet ist, Gott, beeile dich mit Malachi 4. Gib uns die Botschaft in diese letzten Tage. Gib uns jemand, sende etwas, um diese Pfingstgemeinde zu retten. Ja, und was für eine Art von Botschafter würde Gott uns senden für diese letzten Tage? Nun, ich sage euch dieses, mein Bruder und Schwester, als Bruder und Mitknecht schaue ich aus nach dieser Zeit, dass er kommt. Und er wird die gleiche Art von Botschafter sein, der in die andere Zeit gekommen ist. Der gleiche Art. Und er wird die Gemeinde zurückbringen zum Wort. Gott, lass uns ein Fundament legen dafür, bevor es hierher kommt. Bevor er kommt. Lass uns ein Fundament legen, rauslegen und Steine sein, die behauen sind und fertig sind, um Schulter an Schulter zu stehen mit ihm, wenn Gott ihn sendet, weil er hat verheißen, das zu tun. Nun, ich weiß, ich fühle, dies kommt wieder zurück. Und bedenke, mit dieser kleinen Gabe kann ich unterscheiden, kann ich diese Unterscheidung des Geistes bekommen. Siehst du? Und ihr widersteht das, als ich das sagte von Malachi 4. Aber lasst mir euch etwas sagen. Jesus sagte, wenn ihr es empfangen könnt, dieser ist der Elia, wovon gesprochen wurde. Aber wenn ihr seht, was er sagte, in Matthäus, im 11. Kapitel, 6. Vers, wenn ihr es empfangen könnt, dieser ist der, wovon gesprochen wurde. Und sagte dann, ich sende meinen Botschafter vor meinem Angesicht, das war Malachi 3, nicht Malachi 4. Denn in Malachi 4, oder 3 Ende ist das gleiche, da sagte er, bevor dieser Tag kommt, denn die Erde wird verbrannt werden, die Menschen werden rausgehen, darüber laufen. Und es wird verbrannt werden wie Stoppeln, das ist richtig. Und er redete da von dem Botschafter vor seinem Antlitz, was ein Elisa war. Das ist, nun, ich glaube nicht an all diesem Zeug, was heutzutage umhergeht, in Bezug auf diesen Mantel von Elia und das. All dieses Falsches muss kommen, natürlich, um das Echte, wenn es kommt, durcheinander zu bringen. Aber lasst mir euch etwas sagen. Da wird ein Botschafter am Ende von diesem Pfingstzeitalter aufstehen und die ganze Sache zu Ende führen. Und es wird ein Mann sein, nicht eine Gruppe, nicht eine Denomination, aber ein Mann. Es ist immer so gewesen. Und Gott kann sein Programm nicht ändern, er ist der ewige Gott. Bedenke, wenn jener Botschafter Johannes der Botschafter wäre von Malachi 4, dann ist die Schrift daneben, denn es heißt, dass die Erde brennen wird wie Stoppeln und die Gerechte werden rausgehen und über die Asche von den Bösen laufen. So lest es und dann seht doch, ob es das nicht richtig ist, siehst du? Aber Jesus hat das nie gesagt. Er bezog sich auf Malachi 3. Ich werde meinen Botschafter vor meinem Antlitz senden, um den Weg für mich zu bereiten. Das ist ganz genau richtig. Nun aber bedenke, diese andere sollte der Glauben von den Kindern wiederherstellen zu den Vätern. Also der Glaube von den Kindern wieder zurückherstellen zu den Glauben von den Vätern. Also die ursprüngliche Bibel. Das ist ganz genau, was Moses tat. Das ist auch ganz genau, was Jesus getan hat. Und das ist ganz genau, was jeder Botschafter getan hat in der Bibel. In der Endzeit, von einem Abschnitt, Heilsplanabschnitt, haben sie die Botschaft wiederhergestellt. Die Menschen durch Organisationen und Dingen kamen ganz durcheinander und davon weg und alles Mögliche in jene Tage. Und sie haben das heute genauso getan. Wir schauen jetzt nach einem Botschafter aus. Gott sendet ihn. Und du denkst, dass wir ihn empfangen werden? Nein, mein Herr, er wird wieder ein Krücke sein und Fanatiker, ganz gewiss. Aber Gott wird ihn beweisen. Der echte Gläubige, die vorbestimmt sind zum ewigen Leben. Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen und kein Mensch kann kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zieht. Und alle, die der Vater hat, nicht, mir gegeben hat, Vergangenheit, die werden kommen. Das ist richtig. Sie waren, ich glaube nicht in diese baptistische Lehre von ewiger Sicherheit. Ich glaube es auch in einer Weise, aber ich glaube, dass du so lange sicher bist, als du in der Gemeinde bist. Aber wenn du herausgehst von unter dem Blute Jesu Christi heraus, dann bist du nicht sicher. Ich bin nur sicher für Regen, solange wie ich hier drinnen bin. Und dann, wenn du getauft bist in den Heiligen Geist und dann sagst du, du hast den Heiligen Geist und dann leugnest du Gottes Wort. Du sagst, dass du es glaubst und den Heiligen Geist empfangen hast und dann leugnest du, dass das Wort wahr ist. Dann wie kann das der Heilige Geist sein, wenn er doch der war, der die Bibel schrieb? Der Heilige Geist leugnet sein eigenes Wort und sagt, ich war falsch und du hast recht. Nein, das ist Gott nicht, mein Herr. Es ist ein scharfes Schwert. Herr, sende uns eine große Botschaft. Und da ist es, wonach wir Ausschau halten. Und dann natürlich, wenn er kommt, um diese Steine in Ordnung zu bringen und sie zu behauen für das Gebäude, was wird geschehen? Viele von denen werden die Wortprobe nicht bestehen. Sie werden ihre Organisation lieber haben, als sie das Wort Gottes lieben. Obwohl das Wort bestätigt ist durch jeden Mann. Und er wird ein Prophet sein, der kommen wird im Namen des Herrn. Und er wird derjenige sein, der auf die Erde kommen wird. Ich glaube es. Oh, jedermann sagt, es wird eine Gruppe von Menschen sein. Ich möchte irgendjemand, der mir in der Bibel zeigt, wo es eine Gruppe von Menschen ist. Gott würde sein eigenes Wort brechen. Er kann das nicht tun. Nein, meine Herren, er hat dieses Verheiß. Es wird ein Mann sein. Und dann, da wird der andere mit ihm sein. Natürlich, Tausende. Die ganze Gemeinde von Gläubigen wird mit ihm sein. Überall. Genauso wie es war in den Tagen von Noah. Also, da waren nicht allzu viele, die gerettet wurden, weil Jesus sagte, so wie es war in den Tagen von Noah. Ja, wisst ihr das? So wie es war in den Tagen von Lot, nun zählen sie nur. So wird es sein. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Seht ihr, was ich meine? Oh, Bruder, wir tun gut daran, Inventur zu machen. Es könnte später sein, als wir denken. Vielleicht wachen wir eines Tages auf und sehen wir, dass wir die Sache, dass wir etwas verfehlt haben. Deshalb sei auf der Hut. Wache und bete und forsche und suche nach. Und lass dieses nicht über dich hinweggehen. Und bedenke, wenn Gottes Wort gepredigt ist, Gott ist verpflichtet zu dem Wort, es zu bestätigen. Bedenke, was er da sagte. Was geschah in den Tagen von Lot? Er sagte, so wie es war in den Tagen von Lot. Was geschah da, gerade bevor das Feuer fiel? Was würde also wieder geschehen, gerade bevor das Feuer fällt? Was für eine Art von eine Botschaft würde die Gemeinde bekommen? Nicht Sodom, die auserwählte Gemeinde. Und ihr sollt immer eure Dreien zusammenhalten. Da war es Sodomiten und dann gab es diese Gruppe bei Lot, die formelle Kirche, und dann war Abraham, der Auserwählte. Alle drei bekamen eine Botschaft, jawohl, durch verschiedene Botschaften. Und beachte, was für eine Art zu der auserwählten Gemeinde ging, was er da tat bei Abraham. Jesus sagte, so wird es sein beim Kommen von dem Sohn des Menschen. Nun, wir können das nicht leugnen. Das ist ganz genau das, was Jesus sagte. Natürlich, es wird so sein. Nun, viele, als Jesus kam und die Probe brachte, dann sagte er, forschet in der Schriften. Denn in denen denkt ihr ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Ja, konnten sie diese Probe bestehen? Nein. Und jedermann weiß, dass alle Bekenntnisse von Felsen, die diese Wortprobe nicht bestehen können, geworfen werden auf den Haufen, sind gebrochen, gerissen und können die Wortproben nicht bestehen. Oh, Menschen, dann werden sie gesandt zu dem Abfallhaufen. Gott hat immer Charakter gezählt statt Zahlen. Jetzt schließe ich nun. Es tut mir leid, dass ich euch diese ganze Zeit gehalten habe. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber lasst mir einen Augenblick oder zwei noch diese letzte Bemerkung machen. Und dann werde ich in einem Augenblick aufhören. Ich hoffe, dass ich jetzt etwas gesagt habe, euch zu helfen. So, seht ihr, dann könnt ihr es nochmal bestudieren, seht ihr? Gott hat immer Charakter gezählt, keine Glieder. Und heute tun wir es umgekehrt. Wir zählen die Mitglieder, gut bekleidet sein, gute Zahler und Stadtcharakter. Eliezer hat geschwitzt, bis dass er Charakter fand. Das ist richtig. Ja, wen sollte er holen? Er vertraute Gott. Charakter für wen? Charakter für Isaac. Eine Braut also, und die Gemeinde ist da ein Type von. Und ihr wisst das. Und das war der natürliche Same von Abraham. Und dieses ist der königliche Same von Abraham. Gut, als Eliezer, der Botschafter, also auf der Suche ging nach einer Braut und versuchte Charakter zu finden, ja, und wenn dann jener Mann kommt, also ein Botschafter von dem letzten Tag, er versucht die Braut für Christus zu finden. Und er wird nicht nach Denominationsmitgliedschaft Ausschau halten. Er wird Ausschau halten nach Charakter, also nach denen, die bereit sind, willig sind. Und nun beachte, gutes Charakter an erster Stelle. Und dann sie bereit machen, um Isaak zu begegnen. Nachdem er also Charakter gefunden hat, dann sie lange genug stille stehen lassen, um zu hören auf der Botschaft von Isaac. Und das ist die Botschaft von diesen letzten Tagen, das Abendlicht. Es ist erst jene Gemeinde finden. Ja, wo werden sie sein, die diese Botschaft glauben?
also danach auf die Suche gehen. Könnt ihr lesen, wovon ich rede? Also auf die Suche gehen nach der Gemeinde, der dich sogar reinkommen lässt und nicht die Tür schließt vor deinem Angesicht. Und dann, wenn du das dann getan hast, dann hast du Charakter gefunden. Und nun, wenn sie dann bereit ist, um lange genug stille zu stehen, ihr sagen zu können, wie die Braut gekleidet sein sollte, also sie muss gekleidet sein, sie muss stille stehen. Und wenn ihr sie nur, also schau doch diese kleine Rebecca an. Sie hört auf jedes Wort, ihr kleines Herz klopfte. Und er sagte es ihr, und nun, du hast geschwitzt dabei. Ja, wo werde ich hingehen, bis dass ich den Charakter finde? Und dann, wenn ich den Charakter finde, dann, dass ich sie lange genug stillstehen lasse, um sie bereit zu machen, ihm zu begegnen. Oh, was eine beeindruckende Sache ist dieses. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit für diese Sache auf der Uhr. Also sie bereit machen, lange genug stillstehen lassen, um seine Botschaft von ihm zu hören. Eliezer sprach nicht von sich selber, aber er sprach von dem, den er gesandt hatte. Und er hatte die Gabe, um zu beweisen, dass er von ihm gesandt worden war. Amen. Und er wollte sie kleiden mit diesen Dingen. Und ihr wisst ja, wie er sie gekleidet oder fertig gebracht oder fertig gemacht oder bereit gemacht hat. Wenn ich sie nur so weit bekommen kann, dass sie ihr Gesicht mal wäscht. Siehst du? Also ihr wisst, also jetzt fühle ich mich wieder gehemmt, so ich sei lieber still. Sowieso, ich habe jetzt genug gesagt und ihr wisst ja schon, wovon ich rede. Nun, hör gut zu, stehe einen Augenblick still. Beachte, der Endzeitbotschafter, seine Aufgabe wird es sein, um die Heilige zuzubereiten, die Braut zuzubereiten für den Bräutigam. Das wird dann seine Botschaft sein. Nun, ihr wollt ja das ABC lernen, so dass ihr später Algebra studieren könnt. Wenn diese andere Siegel an der Rückseite geöffnet sind, dann werden die nur Ihnen geoffenbart werden. Das ist richtig. Erst also ABC lernen. Was ist ABC? Immer Christus glauben, nicht dein Glaubensbekenntnis. Christus, siehst du? Glaube, was er sagt, nicht was irgendjemand anders sagt. Wenn es im Widerspruch ist, wenn irgendein Mann dir sagt, es ist schon richtig für euch Frau, euer Haar zu schneiden, ihr wisst, dass er lügt. Die Bibel sagt, dass es verkehrt ist. Und wenn er sagt, du kannst schon ein Diakon sein und doch 4 oder 5 Frauen haben, er lügt. Das ist ein Widerspruch mit dem Wort, seht ihr? All diese anderen Dinge, wovon wir gesprochen haben, also bring es zu dem Worte und dann schau, ob das Wort, ob es richtig ist mit dem Worte. Bring die Gemeinde zurück zum Worte. Nun, was soll diese Botschafter von Malachi 4 tun? Der ursprüngliche Glaube wiederherstellen, der Auferstehungsglaube. Das also, sie sahen Jesus, nachdem er auferstanden war von dem Tode, den gleichen Werke unter sich tun. Das soll er so wieder sein. Und sie waren also Männer von wenig Worten. Sie gingen heran und predigte das Wort. Oh, sie predigte lang. Paulus predigte die ganze Nacht einmal, siehst du? Und ein Mann fiel aus dem Gebäude und tötete sich selber. Er legte sich aber über seinen Körper, brachte ihn wieder zurück zum Leben, siehst du, und ging weiter mit Predigen. Und nun, beachte, sie waren auch andere Männer, als die, die so einen Titel haben, PHLLQST und oder was ihr es alles nennen wollt. So ist es heute. Was also es trennt der Botschafter, also lieber gesagt, die Botschaft, durch den Botschafter wird die Gläubigen von den Ungläubigen trennen. Einige von denen werden sich anschließen, sich in Übereinstimmung damit bringen, andere nicht. Einige von den Lutheranen, einige von den Katholiken brachten sich mit Luther in Übereinstimmung, andere nicht. Einige von den Lutheranen schlossen sich mit den Methodisten an, andere nicht. Einige von den Pfingstlern, andere wieder nicht. Und einige werden sich
mit diesem Abendlicht in Übereinstimmung bringe, andere wieder nicht. Wie werdet ihr wissen, ob es das Abendlicht ist oder nicht? Gibt es die Wortprobe, nicht nur ein Wort, aber das ganze Wort alles zusammen, dann seht ihr, ob es richtig ist oder nicht. Oh, und was bringt es? Dann, wenn diese Botschaft die Bestätigung von Gott hervorbringt, dass er das tut, was er sagt, dass er tun würde, und es ist in Übereinstimmung mit dem Worte, dann ist das Wort bestätigt, wie in den anderen Zeiten und auch wie es mit den anderen Weissagungen war. Beachte, als die Botschaft verworfen war durch den Leute und der Botschafter schien so vollständig besiegt zu sein, er konnte keine andere Tür mehr bekommen und er konnte keinen anderen Ort mehr bekommen, wie das auch bei unser Herr war. Bedenke, als er die Kranke heilte, der junge Prophet, oh, da war ein großer Mann. Hallo Rabbi, wie geht's dir? Aber eines Tages, da setzte sich hin und fing ihnen die Wahrheit zu sagen. Er hatte Gnade bei der Gemeinde und bei den Leuten. Tausende folgten ihm nach. Und er hatte auch 70 Predigungen um ihn, außerdem noch 12. Aber eines Tages, nachdem er dann das Brot verwandelt hat, oder lieber gesagt, das Brot vermehrt hat, um zu beweisen, dass er Gott war, weil nur Gott hat das Brot regnen lassen vom Himmel, jawohl, siehst du, da hat er die Brote vermehrt und sofort danach, und er war auch auf dem Wasser gegangen und hat Wunder getan, und die Dinge, die getan worden waren, sind nur um zu beweisen, was er war. Und dann, als er da stand, da setzte er sich hin und fing an, ganz genau den Leuten Bescheid zu sagen. Die Menschen wandten sich ab. Und die 70 sagt, ho, wer kann das sich anhören? Das ist aber ganz schwer. Du zerreißt alles. Wir haben im Grunde gedacht, dass es etwas anderes war, das freie Besitz. Nun, wer bist du überhaupt, dass du uns diese Dinge sagst? Und sie gingen weg. Dann wandte Jesus sich zu seiner kleinen Gruppe, und wie in den Tagen von Noah und wie in den Tagen von Sodom, und sagte, ja, wollt ihr auch nicht gehen? Und dann war es Petrus, der diese große Worte aussprach, Herr, wohin sollten wir gehen? O Gott, hilf uns. Beachte, wenn die Botschaft verworfen ist und der Botschafter scheint besiegt zu sein, da ist es, wo Gott erscheint. Seine Botschaft ist vorbei. Noah, jetzt abschließend, Noah prägte in der Tür von seiner Arche 120 Jahre, bis zum Schluss ihn verspottete, und da ging Noah in die Arche hinein und dachte, also es soll jetzt richtig sein. Gott schloss die Tür und die Menschen hingen rum, um zu sehen, was geschehen würde. 7 Tage saß er drin und hat geschwitzt, aber am 7. Tag, da kam der Regen. Oh oh. Und Moses, wo saß er drinnen, wo steckte er drinnen? Also er hielt sich ganz genau seine Aufgabe und führte die Leute. Da kam das Rote Meer ihm im Wege. Und er war am Ende von seinem Wege. Und es war da, dass Gott kam mit einem Ostwind und teilte das Meer am Ende von dem Wege. Es war Daniel, der auf seine Botschaft stehen blieb. Ich werde mich nicht verunreinigen mit dieser Welt von diesem König hier. Er stand treu zu Gott. Und er war direkt am Ende von seinem Wege. Und es schien, als ob auch das Ende seiner Zeit gekommen war. Sie warf ihn in die Löwengrube, aber da erschien Gott. Und eines Morgens, also ganz tief in Babylon, Amen, also ich kann so aufschauen im Himmel und ich kann so sehen, wie da der Thron ist und die Engel stehen rum und er schaut herab in Babylon. Und ich kann sehen, wie da ein Ofen brennt und ich kann auch die 3 Kinder stehen sehen dort. Und sage, unser Gott ist aber imstande, um uns zu befreien, siehst du? Aber wir werden uns nicht vor diesem Bild beugen, weil es ist im Widerspruch mit den Worten. Siehst du, wir stehen hier. Gut. Und dann sagte der König, dann geht die Stufe hoch. Ihr werdet verbrannt werden. Und große, stämmige Männer da, sie mussten zwischen ihre Speere durch die Stufe hochgehen. Stufe für Stufe wurde es immer heißer. Und da kann ich so richtig sehen, wie ein Engel da steht an der Seite von dem Thron Und er greift sein Schwert und zieht es heraus und sagt, Vater, schau da runter, was da im Gange ist. Lass mich gehen. Ich bin Gabriel und ich will die Sache schon ändern. Steck dein Schwert wieder in die Scheide, Gabriel. Ich habe die Sache im Auge. Da kommt ein anderer her und sagt, Vater, ich bin Wormwood und ich bin der Zerstörer mit dem Wasser. In der vorsintflutlichen Zeit, als die Menschen sündigte und dein Volk nicht gut behandelte, ich werde die ganze Welt in ein Globus von Wasser umdrehen. Ich werde Babylon abwaschen von der Karte heute Morgen. Lass mich nur gehen. Ich weiß, dass du das könntest, Wormwood. Du bist ein treuer Engel, siehst du? Aber ich kann dich nicht hingehen lassen. Dies ist meine Aufgabe. Ich muss selber gehen. Der Engel sagte, ja, hier, hast du sie gesehen? Ich habe sie die ganze Nacht im Auge gehalten. Ich habe ihre Gebetsversammlung gehört. Und ich habe auch ihren Stand gesehen, die sie für mein Wort eingenommen habe. Und ich werde da rechtzeitig sein. Oh, und dann kann ich so richtig sehen, wie er sich aufsteht und sein königliche Gewänder fallen um ihn herum so und sagt, komm her, Ostwind, Nord, Süd und Westwind. Und er tritt herüber auf seine Donnerwolke. Und ich werde euch jetzt befahren aus einem Wagen heute Morgen. Und ich werde herabgehen in Babylon und ich werde die ganze Sache ändern. Oh, Bruder, er war richtig zur rechten Zeit da. Ja, sein Auge ist auf dem Sperling und ich weiß, dass er mich beobachtet. Und er beobachtet immer noch heute Abend. Er beobachtet mich, er beobachtet dich, er beobachtet, ob wir stehen oder nicht stehen, was für eine Entscheidung wir treffen, ob wir unseren Stand treu einnehmen für das Wort oder ob wir davon weggehen, es ist später, als du denkst. Jakob auf seinem Weg nach Hause, er war inspiriert, um nach Hause zurückzugehen und sein Bruder sollte ihm begegnen. Aber ein Abend hat er mit Gott gerungen. Er hatte Angst, seinem Bruder zu begegnen, aber am nächsten Morgen war er furchtlos, ein humpelnder Prinz. Ich brauche Esau nicht, auch keine Armee, beide nicht. Gott erschien und er tut es eben auf eine ganz besondere Weise. Jesus wurde verworfen, nachdem er der bestätigte Sohn Gottes war. Er sagte, wenn ich nicht die Werke von meinem Vater tue, dann glaubt mich nicht. Er war das Licht des Tages und er ist immer noch das Licht. Er erschien und die Menschen, solange als er konnte, als Brot und Fische, also da folgte sie nach. Aber als er anfing, ihnen die Wahrheit des Wortes zu sagen, das trennte sie. Sie hatte eben ihre eigene Tradition und daran hielt sie fest. Es war in Widerspruch, obwohl sie wusste, dass er ganz genau mit der Schrift in Übereinstimmung war. Aber die blinde Auge von der Welt konnte es nicht sehen, genauso wie sie es heute auch nicht sehen. Und so ist es genau in jedem Zeitalter gewesen. Ich meine, aufs Ganze gesehen. Was geschah? Es schaute danach aus, als ob alles besiegt war. Und beachte, von der Zeit an verließ ihn seine allgemeine Beliebtheit. Wann? Als er ihnen anfing, das Wort zu sagen. Als er gehen konnte und Heilungsversammlungen haben konnte und Feldzüge, da wollte jeder Mann ihn haben. Oh, Rabbi, komm zu uns und Rabbi, komm hierher. Aber als er anfing mit seiner Lehre, oh, deine Lehre bringt die unsere Leute durcheinander. Du meine Güte. Oh, ich kann dich nicht mehr in meiner Gemeinde haben, Rabbi, weil du bringst unsere Leute durcheinander. Deine Lehre ist so in Widerspruch zu dem, was wir glauben. Es hat sich nicht geändert, seht ihr? Nein. Wir können dich nicht haben, Rabbi. Und doch war er bestätigt und beschwiesen durch die Schrift, wer er war. Und doch, sie konnte es nicht glauben. Und zum Schluss, also er kam dann, oder da brach sein letztes Moment an, als Satan dachte, nun habe ich ihn. Er kreuzigte ihn am Kreuze. Es ging immer abwärts, immer abwärts, immer abwärts, bis dass zum Schluss sie dachten, dass sie ihn hatten und legte ihn im Grabe. Aber da ist es, wo Gott erschien. Er stand auf aus dem Grabe. Warum? Und das gleiche bei Paulus, er sagte, Demas hat mich verlassen, alle Menschen haben mich verlassen, um des Wortes. Nun, ich glaube nicht, dass Demos zu Nachtclubs gegangen ist und solche Sachen. Aber Demos wollte einfach hingehen, also Demos war ein reicher Mann. Und er wollte dort gehen, wo eine beliebtere Gruppe war. Und so, er ging weg. Und da war der Rest von denen, die das getan hatten. Und dann sagte Paulus, alle Menschen haben mich verlassen. Warum? Sein Dienst, er kam jetzt zu dem Abschlussstein. Er kam zu seinem Ende. Und sein Wunsch war, als Märtyrer zu sterben, weil er Stephanus umgebracht hatte. Und er war Zeuge von seinem Tod und hat es noch gut geheißen auch. Und nun wollte er sterben. Und als dann Agabus, dieser bekannte Prophet, da so bei ihm stand und ihm sagte, nicht nach Jerusalem zu gehen, er sagte darauf, ich weiß, dass ich nicht gehen soll. Aber ich bin nicht nur bereit, um zu gehen in Ketten und gebunden zu werden nach Jerusalem, ich bin sogar bereit, um hinzugehen und zu sterben für den Herrn Jesus. Und was war es? Er siegelte seinen Dienst. O Gemeinde von dem lebendigen Gott, wir könnten den ganzen Nacht reden. Wie werden wir unsere Botschaft siegeln? Wie werden wir das tun? Gott, hilf uns, dieses Wort zu nehmen. Tapfer zu stehen. Lass mich sterben durch das Wort. Leben durch das Wort. Sterben durch das Wort. Und streue das Licht aus, denn es wird Licht sein in der Abendzeit. Wir sind in jener Stunde, Freunde. Lasset uns es glauben, während wir unsere Häupter beugen. Erst möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich euch die ganze Zeit gehalten habe. Direkt jetzt 2 Stunden. 1 Stunde und 45 Minuten, denke ich ganz genau. Ich hoffe, dass nichts euch verletzt hat. Wir sind nicht da, um zu verletzen. Wenn das in unserem Herzen und Seele ist, dann sind wir verkehrt selbst. Wenn wir Prediger nur die Dinge sagen, mein Bruder hier, diese heiligen, geisterfüllte Männer, seht ihr? Als ich gerettet wurde und ich sagte mein Baptistenprediger, dass ich den Heiligen Geist empfangen hatte und alles, was damit zusammenhängt, und der Engel des Herrn hat mir gesagt, was zu tun. Dann sagte er, du musst wohl einen Albtraum gehabt haben, Billy. Ich sagte, Dr. Davis, ich sah einen Engel. Er sagte, oh, das ist Unsinn. Und sagte, das ist vom Teufel. Siehst du? Oh, wie hat mir das wehgetan. Er sagte, du wirst predigen vor Könige und Herrscher. Ich sagte, das ist, was er gesagt hat. Er sagte, mit 7 Klassen Volksschule. Ich sagte, das ist, was er gesagt hat. Er sagte, ja, wer denkst du, das zuhören wird? Und dann gehst du heraus und predigst göttliche Heilung an einem Tag wie heute mit all dieser feinen medischen Forschung und solche Sachen? Ich sagte, ich kann es auch nicht helfen, wie viele Goliaths da stehen werden. Er sagte, ja, wer denkst du, das auf dich hören wird? Ich sagte, wenn Gott mich sendet, dann wird auch irgendjemand da sein, der auf mich hören wird. Nun, ich wusste da noch nicht von euch, Leute. Und als ich dann zu euch kam, dann war es genau, als ob man eine Handschuh anzieht. Passt ganz genau. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe mein Predigerbrüder. Also denkt ihr, dass ein Methodiste, Presbyterianer oder Lutheraner ihre Kirche öffnen würde, so wie dieser Bruder das heute Abend getan hat? Für uns, dass wir hier sitzen und diese Art von Botschaft predigen können? Nein, mein Herr, überhaupt nicht. Diese sind tapfere Männer, die die Wahrheit glauben. Und nun bring dich in Übereinstimmung mit dem Wort, mit ihnen. Seht ihr? Und bleibe jetzt weg von den Dingen der Welt. Schwestern, lasst euer Haar wachsen und zieht Kleider an, nett und ordentlich. Schämt euch, nehmt diese Farbe von eurem Gesicht herunter, seht ihr? Ihr habt nämlich mehr Schriftsteller Farbe zu tragen, dann ihr habt, um eure Haare zu schneiden. Das ist richtig. Tue das nicht. Die Bibel sagt, dass es eine unehrvolle Sache für eine Frau ist, das zu tun. Das Haar ist ihre Herrlichkeit. Und nun, du sagst, das ist aber eine ganz kleine Sache. Das ist schon richtig. Aber lass uns erst die kleine Sache beiseite schaffen. Nun, dann können wir von den großen Dingen reden. Lasst uns richtig anfangen. Und nun, Brüder, oh, lasst mich auch etwas sagen zu euch Männern. Also, mein Herr, mein Bruder, wenn du deine Frau so etwas tun lässt, also, dann schäme ich mich für dich. Und du behauptest dann, ein geisterfüllter Mann zu sein, schäm dich, dass du deine Frau so auf die Straße gehen lässt. Und eure Kleidung sind ganz sexy und alles ist so. Und dann wisst ihr, dass die Bibel sagte, Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, um nach sie zu gelüsten, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen? Du sagst, nun wart einen Augenblick, mein Bruder, ich bin aber unschuldig. Ich glaube, dass du das bist, meine Schwester. Du bist unschuldig, was dem Natürliche, was der natürliche Handlung angeht. Aber wenn du dich selber so darbietest und der Sünder schaut dich an und du bietest dir selber so an, ja, wer ist denn schuldig? Du bist es, indem du dich selber anbietest da. Und dann am Tage des Gerichts, also wenn jener Sünder sich verantworten muss für Ehebruch, mit wem hat er es denn in seinem Herzen getan? Mit dir. Warum? Weil du hast dich selber so dargeboten. Nun, das ist einfach die Wahrheit. Ja, tut es nicht, Schwester. Also bitte, im Namen Jesu, möchte ich doch dich fragen als Bruder, dass du dich in Ordnung bringst. Bruder, und du sollst dich auch schämen. Wenn du dein Haus vorstehst auf solch eine Weise, mach die Sache in Ordnung. Ich hatte bessere Hoffnung in dir als Mann. Siehst du? Und Prediger, also ihr, die diese Menschen hereinkommen lässt und dann Diakone nimmst und alles Mögliche und ihnen Aufgabe gibst und sowas, wenn sie doch mit zwei oder drei Frauen da leben und solche Sachen, ja, schämst du dich nicht, Prediger? Also schämst du dich nicht für solche Sachen? Und dann nehmt ihr sie als Mitglieder da drinnen, obwohl sie in Ehebruch leben und Zigaretten rauchen und all diese Sachen tun, und ihr erwähnt dieses überhaupt nicht von Pult runter? Schämt euch. Ich bete für dich, Bruder. Oh, Gott segne euch. Ich danke euch für eure Geduld und dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Und nun, ich frage mir, also, dieses Abendlicht ist gekommen. Das Abendlicht sind hier. Zurück zum Wort. Und nun, mit unseren Häupter gebeugt und unser Herzen gebeugt, stelle dir selber diese Frage. Ja, halte ich mich an den Grenzen, die das Wort gestellt hat? Tue ich's? Mein Gebet ist von diesem Podium herunter, oh Gott, schneide alles von mir, was dir nicht ähnlich ist. Oh Gott, nimm es von mir weg. Denn wir sind hier am Ende des Weges. Gut, also wollt ihr so ernst sein, dass ihr eure Hände hebt und sagt, Gott, schneide alles von mir ab, was dir nicht ähnlich ist. Mach mich, Herr, und forme mich, mach mich. Oh, der Herr segne euch. Und wenn da irgendjemand ist, der nicht richtig ist, oder ein Sünder, der hier reingetrieben ist, heute Abend, und noch Christus als Heiland nicht angenommen hat, oder ein Abgefallener oder irgendjemand und möchte zurückkommen, du bist eingeladen, um deinen Stand hier einzunehmen bei dem Altar. Wenn du glaubst, dass Gott meine Gebete erhört für die Kranke, ich glaube, er erhört mich. Und du und ich zusammen, wenn wir dann unsere Glaube auf diesem Opfer Jesus Christus stellen, der Sohn Gottes, und Gebet opfern, ich glaube, Gott wird hören. Du bist jetzt eingeladen, um zu kommen und hier dich hinzustellen zum Gebet. Und nun, unser himmlischer Vater, wir geben dir diese Versammlung, diese zerbrochene Worte, die ziemlich lange gedauert haben, Herr, sogar vielen, sind müde geworden und erschöpft und sind nach Hause gegangen. Und vielleicht haben einige sich auch nicht gut gefühlt, Herr. Also, ich kann es einfach nicht sagen, wer immer hier zur Versammlung ist. Und als endlich, Vater, es ist dein Wort und du kennst mein Herz. Und so, und ich bin, also wehe mir, wenn ich es nicht tue. Und ich muss es tun, Herr. So, ich bete jetzt, dass die Menschen, die Verständnis haben für das Wort, es ganz klar verstehen werde Und ich bin ganz sicher, dass die, die du gerufen hast zum Leben, werden es. Und dass es nicht etwas ist in der Welt, aber ein Herz voller Liebe für Gott und seine Gemeinde. Und ich setze mich ein für diese Dinge. Vater, praktisch jede Hand hier wurde hochgehoben für eine Beschneidung. Schneide alles ab, was zu viel ist, was dort nicht gehört. Oh Gott, hilf uns allen. Und ich stelle mich direkt bei Ihnen, Herr. Ich bin einer von Ihnen. Und ich schaue aus nach dem Kommen von diesem freudigen tausendjährigen Tag, wenn Sünde und Schande zerstört sein werde für immer. Und Vater, während wir in dieser Welt sind, wir wissen, dass wir untertanen sind an diese Dingen. Wir sind untertan daran, dass wir Fehler machen. Wir sind untertan an Sünde. Und wir gehen aber immer weiter. Und doch wollen wir das gar nicht tun. So wie die Bibel das aber sagt, werdet nicht schwach, wenn ihr geprüft werdet. Und ich bete, Vater, dass die Prüfung oder der Tadel, die Probe des Wortes, mich so beschneiden wird, so hart wie es nur schneiden kann, also wie es mit den anderen auch geschehen ist. Und ich bete, Vater, dass Sie es auch auf diese Art und Weise verstehen werden. Ich bete, dass du sie jetzt segnen wirst. Und mögen wir oder dieses nun, wir, wie wir schon vorher gebetet haben, Herr, mit dem Wissen und auch Ausschau halten nach dem, was wir gefragt haben, gebetet haben. Weil, also mögen wir es wissen und auch danach Ausschau halten nach dem, was wir gebeten haben. Weil wir möchten nicht etwas Verkehrtes bitten, wir möchten nicht etwas bitten wollen, etwas, das einfach nur Worten hingesagt ist. Weil wir reden zu dir. Und ich bitte, dass du unsere Bruder segnen wirst, hier, der diese Tür für mich geöffnet hat, um hereinzukommen heute Abend. Ich bete, dass du seine Gemeinde segnen möchtest. Und möge an jeder von seinen Mitgliedern, Herr, gerade möge dieses ein Lichthaus sein, ein Ort, wo die Gabe Gottes fließen und alles einfach ganz fein läuft. Segne jede Prediger, der hier ist, ihre Gemeinde. Und möge es so ein Schütteln geben oder so ein Rauschen im Maulbeerbaum des Geistes Gottes durch Phönix, dass er die Gemeinden in Gemeinschaft bringt, zu einer großen Erweckung. Und dass die Prediger einfach nicht imstande sind zu predigen wegen der Herrlichkeit Gottes. Und die Heiligen früh zusammenkommen am Nachmittag und weinen und beten und Zeugnis ablegen und Botschaften, also ein wirkliches Ausgießen des Geistes. Und die ganze Stadt dann aufmerksam wird und kommt, also und zuhört. Also gewähre es jetzt. Heile die Kranken in unserer Mitte, Herr. Gib ihnen göttliche Befreiung, Vater, durch den Namen Jesus Christus. Und nur mit unseren Häupter gebeugt. Also wenn da hier ein Verlangen ist, um jetzt hier vor dem Altar zu stehen und während wir uns heute gebeugt haben und wir werden einfach irgendein Lied summen, ein gutes, altes Evangeliumsgesang und dann möchten wir das summen. Und dann, wenn wir das tun, wenn da ist irgendein Wunsch, dass wir für dich beten, dass du eine tiefe Erfahrung bekommst, oder den Heiligen Geist empfangst, oder du bist gerettet und du bist noch nicht geheiligt, oder was es sei, wir werden uns freuen, das zu tun, während wir dieses kleine Lied summen, ich liebe ihn. Und wenn du ihn liebst, dann respektiere jetzt auch sein Wort. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Während sie nun kommen, da möchte ich, dass jeder jetzt hier seine Stelle einnimmt. Gut, Schwester, ich liebe ihn, weil er, komm jetzt, komm hier um das Altar herum, wenn ihr kommen wollt und kaufte meine Rettung auf Golgathas. Also, nun, einige von euch Schwestern Warum gibt ihr das Versprechen nicht ab, die ihr kurze Haare habt, zu Gott? Also, nochmals dieser Satz. Also, warum verspricht ihr jetzt, ihr Schwestern, die hier kurze Haare habt, um hierher zu kommen, um Gott dieses Versprechen abzugeben? Also, ihr wollt vielleicht, dass ich es mal euch vorlese aus der Bibel? Gut. Also, warum kommt ihr nicht und sagt, Herr, ich möchte in alle Dingen richtig stehen. Ich möchte auch einen richtigen Anfang machen. Und ich möchte jetzt richtig auf dem Wege kommen und auch dort bleiben. Und ich möchte dir jetzt dieses Versprechen heute Abend abgeben, Herr. Es wird von jetzt an wachsen. Die Bibel sagte, dass es eine Schande ist, für einen Mann langes Haar zu haben. Denn es sieht dann aus wie eine Frau. Und Gott hat diese zwei Bündnisse gemacht. Eine hat er mit Adam gemacht und eine mit Eva. Er hat sie auch verschieden gekleidet. Und sie sind ganz und gar verschieden. Und sie sind immer verschieden gewesen. Also es gibt zwei Bündnisse direkt durch die ganze Bibel hindurch. Und ich möchte nochmal von diesem doppelten Bund an einem Abend reden. Also irgendwann. Und uns dann den Unterschied dazwischen zeigen. Oh, das ist einfach gewaltig. Es geht sogar in unsere Ehe und Ehescheidung in der Sache. Wenn du nur die Wahrheit in Bezug auf die Dinge wüsstest, dann würde die ganze Sache damit erledigt sein. Das ist richtig. Gut. Also, und dann wieder, also während wir jetzt doch auch sicher sein wollen in aller Sachen. Wollt ihr nicht kommen? Ich liebe ihn. Ihr braucht den Heiligen Geist, kommt dann her und stellt euch auch hier hin. Weil er hat mich erst geliebt. Und du möchtest vielleicht auch näher mit ihm gehen. Und komm dann und gib dein Gelübde und stehe bei ihm und bleibe bei ihm und halte es auch. Es wird euch nämlich nicht viel Gutes bewirken, ein Gelübde, wenn ihr es nicht hält. Und oh, du kannst jetzt kommen und dein Versprechen abgeben und Gott muss es dann fühlen. Also, ihr müsst aber zu eurem Versprechen stehen. Und nun, ich werde diese, meine Brüder, Prediger fragen, ob sie herkommen wollen, auch hierher kommen und auch stehen um diese teuren Menschen, während wir hier beten. Und dass sie dann zu den Leuten reden und dann nach ihren Nöten fragen, nun während wir hier sind. Also in jeder sei nur so ernst, wie er nur sein kann. Nun, Gott wird euch erhören. Sei richtig ernst jetzt, bis dieses Gebet gesprochen ist. Ihr könnt jetzt hier rumkommen, hier rumstehen und stellt euch hinter diese Leute, die hier stehen, zum Gebet. Auf Golgathas Hügel. Und nun wieder, während jetzt die Prediger versammelt sind an beide Seiten, ich liebe ihn, oh, das liebe ich so zu sehen, dass die Prediger von verschiedenen Organisationen alle jetzt eins sind. Das ist unter dem Blute. Weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Oh, nun, komm her, Brüder, also direkt die Person, der, wo ihr neben steht, legt eure Hände auf sie und fragt sie, was sie von Gott wollen. Also ist es nicht eine wunderbare Zeit? Wisst ihr, wenn ich dieses sehe, wenn ich das hier ansehe, predige von verschiedenen Kirchen, stehe hier rum. Und die Schwestern, die auf den Bahren lagen, sind aufgestanden. Sie sind heraus und weggegangen. Preis sei dem Herrn. Ich bin deswegen so dankbar, und sie standen auf im Namen des Herrn. Und nun, lass die Zuhörerschar jetzt, also jeder beugt sein Haupt, an jeder von euch jetzt und redet einfach zu Gott in eurem Herzen, wie du auch zum Beispiel zu mir reden würdest. Zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und sagst, Bruder Branham, also wenn du etwas Verkehrtes getan hast, dann sagst du, es tut mir leid, Bruder Branham, dass ich dieses getan habe. Willst du mir das vergeben? Ich verspreche es dir, Bruder Branham, dass ich es nie wieder tun werde. Und nun ändere diese meinen Namen und nenne es jetzt den Herrn Jesus Christus. Also er sagt, jetzt sollst du es ändern von meinem Namen in den Herrn Jesus Christus. Und dann, wenn du Heilung brauchst, dann ist das genauso, als ob du zu mir sagst, Bruder Branham, ich bin ohne Geld und ich kann kein Abendessen haben. Und ja, ich weiß, dass wenn du einen Dollar hättest, dann würdest du es mir geben. Nun siehst du, dieses hast du zu Gott nicht zu sagen, wenn du Heilungskraft hast. Denn der hat es, siehst du? Also, zu mir musst du das sagen, wenn du es hast. Aber ihm brauchst du das nicht zu sagen, wenn du es hast. Er hat es, siehst du? So, du sagst also, genauso als ob du sagst, Bruder Branham, könntest du mir einen Dollar geben? Ich brauche etwas zum Essen. Natürlich würde ich das, ihr wisst das. Und wenn ich es hätte, ich würde es euch geben, zu jeder Zeit. Also ich würde einfach ein furchtbares Herz haben, wenn ich das nicht tun würde. Und dann, wenn ich selber ein grausamer, sündiger Mensch bin und schon so gutherzig bin, dass ich irgendjemand wie euch das geben würde, was dann wohl mit Gott? Und wenn ihr böse seid und wisst schon, guten Gaben zu geben, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Geist geben, denen, die darum bitten. Und wenn du bittest um einen Fisch, würde er dir dann eine Schlange geben? Und wenn du bittest um Brot, würde er dir einen Stein geben? Bestimmt nicht. Gut, also wenn du ihn dann bittest auf der Weise mit Glauben und du glaubst das, also, dann würdest du es von ihm ein Million Mal schneller bekommen, dann dass du irgendetwas von mir bekommst. Und du weißt, ich würde dich helfen. Ich würde alles tun, was ich könnte. Und an jeder von diesen Brüdern würde das. Wir würden jede Pfennig aus unserer Tasche rausgraben, um dich zu helfen. Also, wir würden alles tun, was wir können. Aber dieses etwas, das hast du zu glauben mit Glauben. Nun, glaube, dass du es empfängst, während wir beten. Und du betest und die Zuhörerschar betet und ich glaube, dass Gott herabkommen wird und unser Gebet ansehen oder hören wird. Und in der Minute, dass du fühlst, dass du es hast, dass Gott dein Gebet beantwortet, denn du hast ja einen Bund gemacht, Herr, ich habe Falsches getan, ich werde es nie wieder tun. Ich habe meine Hand gehoben, ich habe dir versprochen, ich werde es nicht tun. Gott wird dir beim Wort nehmen. Und du glaubst es dann so und es wird alles vorbei sein. Dann hebt einfach eure Hände und danket ihm, den Herrn, und sagt, Herr, ich habe mein Versprechen abgegeben. Ich weiß, dass es dir jetzt ist, dass es dir gehört. Und du hast verheißen zu beantworten. Und du kannst, oder bei dir kann es nicht fehlgehen. Himmlische Vater, wir, deine Knechte, die stehen über diese Gruppe, die nach vorne gekommen ist und deine Segnungen brauchen und auch deine Aufmerksamkeit brauchen sie jetzt. Vater, sie sind die Ziegeszeichen von der Botschaft, dass die Abendlichtzeit. Viele von ihnen, Herr, bekennen. Einige von ihnen sind in einer verzweifelten Notlage. Und ich bete Gott im Namen Jesu, dass du nicht eine von ihnen ablehnen wirst, weil du hältst ja dein Wort. Ich bringe dein Wort in deine Erinnerung, Herr, wie Petrus das auch tat und die Jünger, als sie beteten in Apostelgeschichte 4 und da sagte sie, Herr, gedenke dein Wort. Warum toben die Heiden und warum sinne eitles die Völkerschaften? Nun, Vater, wir bringen dein Wort. Du sagtest, er, der glaubt an mich, hat ewiges Leben. Er, der zu mir kommt, werde ich in keiner Weise hinauswerfen. Und er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen, aber ist rübergegangen von dem Tod in das Leben hinein. Oh, macht unsere Bitte bekannt zu Gott und er wird uns beantworten. Er ist überfließend. Er, der seine Sünde bekennt, wird Vergebung erlangen. Er, der seine Sünde verbirgt, wird kein Glück haben. und wir bekennen unsere Vergehungen. Ich bekenne die Vergehungen von dem Volk. Ich bekenne die Vergehungen, meine eigene Vergehungen. Und ich bitte um Gnade. Ich bitte um Heilung. Ich bitte um Gnade. Ich bitte, dass du deinen Geist ausgießen wirst, deinen Heiligen Geist, Herr, direkt auf diese wartenden Menschen, dass ihr Leben geändert werden in den Schmelzkrug Gottes und sie umgeformt werden im Ebenbild von dem Sohn Gottes, dass der Geist, der ihn lebendig gemacht hat, dass der kommen wird in ihren Körper hinein und sie zu Söhne und Töchter Gottes machen wird. Gewähren es, Herr. Wir glauben, dass du gegenwärtig bist. Wir glauben, dass du dein Wort einlösen wirst. Wir glauben, dass du diese Anstrengungen von deinem Wort ansehen wirst. Nun, sende diese Segnungen auf dieses Volk, dass, während sie jetzt warten auf deine Gegenwart, dass die sie begegnet hier am Altar im Namen Jesu. Und nun, wenn du glaubst und du glaubst, dass du empfangen hast, dann hebet eure Hand zu Gott. Wenn du es angenommen hast als ein Gebet des Glaubens und das gibst, was du Gott versprochen hast, also hebet eure Hände und lasst die Versammlung jetzt stehen. Jedermann steht jetzt, der Gott ein Versprechen abgeben will und sagst, ich glaube es, ich nehme es an. Ich glaube es. Nun, hebet eure Hände und gib ihm Ehre und es wird alles vorbei sein. Glory sei Gott. Danke dir, Herr Jesus, für deine Güte und für deine Barmherzigkeit und für alles, was du für uns getan hast, Herr. Wir geben dir Preis und Ehre durch Jesus Christus.